Hallo und seid gegrüßt, Anhänger unseres Podcasts. Oder wie Jesus sagen würde, meine Jünger.
Wie modern Jesus sagen würde, JüngerInnen.
Achso, ja, aber ja, wir sind authentisch. Wir machen den Jesus vor 2000 Jahren. Jedenfalls, wir haben Montag, den 13. Mai. Ich hätte schwören können, heute ist wieder ein Feiertag, aber ist irgendwie nicht. Aber gefühlt ist jeden Tag Feiertag. Um 18.12 Uhr draußen sieht es super geil sonnig aus. Das perfekte Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. So könnte es bleiben, den ganzen Sommer. Wird es aber nicht, weil morgen soll es wieder regnen. Schade drum.
Sorry?
Haben es genossen, solange es hielt.
Morgen wieder.
Also jedenfalls hier im Trostlos.
Na toll, weil genau, ich finde es auch perfekt.
Obwohl, Wetter. Nein, doch nicht mehr.
Gut.
Ab jetzt nur noch Donnerstag. Ja, wer weiß.
Ja, ich habe das Gefühl eben, ich war kurz laufen eben und genau als ich laufen war, war eine fette, dicke Wolke vor der Sonne und ich dachte, oh, das sieht wieder hart nach so einem witzigen, gleich Hagels auf einmal, obwohl es gerade noch 22 Grad waren, Wolke quasi aus, aber es hat gehalten und jetzt ist die Sonne weg, die Wolke weg und jetzt ist wieder richtig Sunny Max Sunnenstein hier.
Nice, nice. Ich habe auch schon hier, guck mal hier, sieht man jetzt nicht, ich habe schon...
Ich sehe einen Sonnenbrand auf der Platte.
Geil Farbe auf der Platte.
Ja. Geil. Nicht schlecht. Hast du nicht so ein Mützchen?
Gestern habe ich, aber ich versuche auch mal so ein bisschen Sonne drauf kommen zu lassen. Weil sonst...
Ne? Ja, sieht komisch aus. Dann sieht es aus wie so ein... Weiß ich nicht.
Erstens das und zweitens ist es, glaube ich, ganz gut, wenn die Kopfhaut auch ein bisschen Sonne abbekommt.
Stimmt. Ja. Was hast du gestern gemacht? Was wolltest du gerade sagen?
Gestern, war Muttertag, ne?
Sie.
Ja, gestern war ich bei meinen Eltern und wir sind zusammen spazieren gegangen. Da hatte ich keine Mütze auf, daher auch um die Mittagszeit. Und abends war ich dann mit dem Fahrrad unterwegs, aber da hatte ich einen Helm auf.
Oh. Deswegen hast du jetzt so
sehr vorbildlich
so Streifen, weißt du, der Helm hat doch meistens immer so Lüftungsschlitze und dann hast du so.
Ja, ja. Und das war schon eher abends, es waren was, um 18 Uhr bin ich losgefahren, so anderthalb Stunden.
Nice.
Und da war die Sonne nicht mehr so stark, da ging es.
Ja. Also eine Hörerin hat mich heute schon gefragt, hat schon prediktet, dass das Fahrrad da ist. Und Fahrrad da ist, der Fahrer. Das Fahrrad
wie
da
kommt's?
Ist.
Hat sie mich gesehen?
Nee, weil du es letztes Mal angekündigt hast. Und dann hat sie gesagt, bestimmt geht's nächstes Mal um das Fahrrad. Und dann war ich so, oh ja, das Fahrrad wird heute Thema sein. Und wir haben den Auftrag bekommen, anders als sonst, nicht macht mal kürzer, sondern war so die Ansage, macht mal länger. Ich brauche immer so eine Viertelstunde pro Abend zum Einschlafen und ich eine Woche, also 7 mal 15, 1 Stunde 45. Hab ich gesagt,
was jetzt voll geil wäre, wir könnten jetzt so geil Werbung machen für so ein Melatonin-Spray oder so. Oder vielleicht jetzt so ein Sponsor, der sagt, hey, du hast auch Einschlafprobleme? Dann hätten wir so einen perfekten Audience-Match, weißt du?
Ja, absolut. Ja.
Unser Podcast ist so langweilig, Leute benutzen ihn eigentlich nur zum Einschlaf. Einschlafhilfe.
Ist gut.
Sollte den Podcast auch umbenennen.
In Sleepy Make Sleep.
Better Sleep. Einschlafhilfe. Das wäre richtig gut.
Erzähl von Fahrrad. Das ist ja das Gegenteil von Einschlafhilfe. Anderthalb Stunden bist du schon gestrampelt. Wie war's?
Gut.
Gut. Dann lass uns wieder über das Wetter reden. Na Quatsch.
Ich muss eine andere Geschichte zuerst erzählen. Okay. Ich habe das Fahrrad jetzt die letzten Tage, weil ich immer noch auf den Schlüssel warte für den kleinen, für die kleinen Abstellschuppen direkt in der Einfahrt.
Aha.
Da warte ich noch auf den Schlüssel, weil da soll es eigentlich hin, das Fahrrad. Das ist nämlich voll praktisch, ist ebenerdig, ich kann das einfach so rausnehmen, fahren, wenn ich da gucke, kann ich da reinstellen, abschließen, weiß, es ist safe und es muss nicht irgendwie Keller getragen werden. So.
Wieso hast du den Schlüssel noch nicht? Gehört es denen unter euch quasi oder haben die Vermieter den einfach noch gar keinem gegeben? Oder?
Die haben uns, also ich habe einen Schlüssel bekommen, der aber nicht passt. Und es gab wohl Komplikationen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann demnächst ein neues Schloss und alle kriegen einen Schlüssel.
Alright.
Ja. Jedenfalls musste ich mir dann was anderes überlegen und habe dann ja gesagt, okay, ich muss ja am Anfang eh noch so ein bisschen einstellen, feinjustieren, so, ne, so nach den ersten paar Fahrten. Habe ich es quasi hochgebracht, statt den Keller. Hatte da so ein bisschen so Werkzeug rumliegen und dann konnte ich halt immer so, wenn ich gerade Zeit hatte, einfach kurz vor die Wohnungstür gehen und dann einfach so ein bisschen dran rumschrauben. Also so weit, so gut.
Meinst du damit jetzt so und Sattel ein bisschen vorschieben, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer? Oder was gibt es noch für Einstellungen, die man machen kann?
Ich habe nur den Sattel tatsächlich eingestellt. Das Lenkrad kannst du so ein bisschen verstellen.
Dass du mehr so liegst, nach vorne also, drauf quasi.
Ja, oder einfach so, wie es fürs Handgelenk einfach angenehmer ist, halt die Bremsen. Mhm. Und dann war ich halt noch so ein bisschen auf dem Trip, ich gucke jetzt mal, also weil ich musste die Vorderreifen nochmal so, also musste den ursprünglich einfach selber dran machen, der war nicht montiert. Da einfach mal so nach ein paar Kilometern einfach mal so gucken, okay, ist das irgendwie lose geworden oder so.
Clever.
Was noch? Ne, aber eigentlich war es der Sattel am meisten, wo ich einfach nicht wusste, so was ist bequem. Naja, jedenfalls habe ich das oben hingestellt und dann vor, ich weiß gar nicht, wann war das denn? Irgendwann am Wochenende, keine Ahnung, Freitag, wollte ich eine ganz kurze Runde drehen. So. Nehme so mein Fahrrad, gehe so ein bisschen rückwärts und vor der Wohnungstür stehen so Getränkekisten. Und da stand halt eine Flasche oder zwei halt vor dieser Marke hier.
Ach, Glas.
Jetzt mal kurz nicht zeigen.
Glasflaschen.
So, aber so Glasflaschen und die standen halt da so rum. Und ich habe eine so ganz leicht erwischt mit meiner Ferse. Und die ist dann umgekippt. Man sollte ja meinen, so ja, wenn die halt steht und umkippt, ist ja.
Ne? Die sieht relativ dick aus,
das aber Glas. Aber ja. Das ist relativ dick, das Glas ist auch relativ robust und wahrscheinlich durch, weiß ich, Hitze und einfach nur viel Kohlensäure in diesen Flaschen, ist das Ding quasi direkt neben meinem linken Bein einfach zersprungen.
Ja, sogar die war voll, und die war nicht mal leer und trotzdem ist sie kaputt gegangen.
Nee, die war voll.
Crazy. Die ist
kaputt gegangen, okay, und voll zersprungen, sodass quasi so kleine Glassplitter so überall rumgeflogen sind. Oh, also in der Wand steckte so Mini-Splitter, in meinem Schuh hängen so ein Splitter. Alter. Und dann guckte ich so runter und auf einmal sehe ich einfach, wie so, also so an der Seite von meiner Wade einfach so Blut runterläuft.
Gott.
Aber so richtig saftig. Also nicht nur so ein bisschen so, sondern es lief so in den Schuh rein. Ich dachte so, fuck, ich hab weiße Sneaker.
Ah.
Ja, und dann war es auf einmal dann echt nicht mehr cool. Ich dachte mir so, boah, nee, ich wollte einfach gerade los. Jetzt muss ich irgendwie erstmal einen Verband drum machen. Ja, und dann natürlich überall Glasscherben aufräumen, das ganze Wasser wegwischen. Super eklig, macht gar keinen Bock.
Nervig.
Aber gut, alles kurz erledigt.
Aber und nur kurz, was war der Grund für die Wunde in deinem Bein? War das jetzt irgendwie so kleine Splitterchen einfach und die konnte man dann so rausstreifen? Oder nee, ist einfach nur so ein Schnittwunde?
Also einfach so nur so
Streifschüsse.
Einfach von irgendeinem genau, so ein Streifschuss von irgendeinem, okay, Splitter, der relativ groß war, glaube ich, weil die Wunde auch relativ tief war. Krass. Und einfach relativ, also die war so Zentimeter und dann so ein bisschen tiefer und es hat halt einfach wie Bolle geblutet.
Alter.
Deshalb kurz einmal einfach so ausgewaschen, was halt Arsch weh tat. Und dann hat halt so geguckt, okay, was hat man denn zu Hause, ne? Früher bei den Eltern hatte man immer noch so, weiß nicht, so Desinfektionsspray, Jodsalbe, was weiß ich was. Und hier so der eigenen
Jodsalz? Ich bin mir nicht sicher, ob Jodsalz richtig ist.
Jodsalbe.
Achso, ich hab schon Jodsalz. Ich mache immer Jodsalz, nein, auf meine Wunden.
Nee, es gibt, kennst du diese,
ja,
diese dunkle Jodsalbe?
Ja.
Aber die hatte ich auch nicht da. So, das heißt, wir hatten zum Glück irgendwie so Verbandszeug, einfach so diese Mullbinden. Und dann habe ich einfach kurz ausgewaschen, quasi einmal drum gewickelt, so ein bisschen Tape drauf, damit es halbwegs hält. Und dann ging es auch weiter, war alles cool. Also ja, fährt man deswegen zum Arzt? Nein, Quatsch. So, jedenfalls, das ist halt passiert. Und das heißt, ich war da so am nächsten Tag so ein bisschen hin und her zwischen Bar. Kann ich das jetzt belasten? Hört es auf zu bluten? Hat es aufgehört zu bluten? Und so weiter und so fort. Am nächsten Tag habe ich den Verband dann abgemacht und auf einmal ging es dann direkt weiter.
Oh, krass, so tief war es. Also, so eine Wunde war das. Ja. Ja, scheiße. Okay.
Ja, und ich dachte mir so, fuck, ey. Eigentlich müsste man, egal, scheiß drauf. Einfach gesagt, okay, solange Verband drum ist, blutet es ja nicht. Also, was die Konsequenz, also hältst du den Verband einfach drauf.
Ist aber, glaube ich, auch und, okay.
Dann habe ich halt.
Also, hätte ich jetzt auch so, glaube ich, was soll der Arzt anderes machen, außer dir halt vielleicht eine Salbe geben, aber die ändert ja auch nichts. Das muss ja einfach erstmal zu sich verschließen, irgendwie, diese Wunde, ne?
Eben, ja, und ich glaube, das Kritische ist halt, wenn das halt so weit voneinander entfernt ist, dass es sich nicht so berührt, das ist halt, ne, das könnte vielleicht irgendwie doof sein, oder wenn es halt beim Gehen irgendwie wehtut, weil es sich so öffnet, oder wenn es halt entzündet ist und sonst was, aber nichts davon war der Fall. Wie gesagt, bin ich kurz zur Apotheke, hab mir dann so ein bisschen Salbe, Desinfektionszeug geholt, dann aber aufgemacht, hat zwar geblutet, aber ich habe dann das Desinfektionszeug draufgepackt und es hat halt nicht mehr wehgetan. Dann dachte ich mir so, krass, ich bin einfach voll wie Wolverine. Es ist halt schon richtig gut, also es hat sich berührt, es hat schon relativ gut so Kontaktpunkt gehabt, es war immer noch nicht zu. Mhm. Also es hat immer noch geblutet, aber ich dachte mir so, ach, das ist gut, habe ich über Salbe draufgepackt und seitdem nicht mehr aufgemacht.
Ich habe noch nie eine Wunde desinfiziert. Ich habe das noch nie, also ich hatte bis jetzt anscheinend immer Glück, dass sich das irgendwie nicht entzündet hat sozusagen, aber echt gut, ich hatte auch nie so eine Dreckswunde, aber ich hätte mir jetzt auch gedacht, dass bei deiner Wunde, was soll da passiert sein, was soll da reingekommen sein? Das ist ja eigentlich eine relativ saubere Wunde wahrscheinlich gewesen sozusagen und nicht, ah, Willi streift sich am Baum im Wald beim Matschspielen irgendwie die Wandwunde auf. Ne? Deswegen, ich glaube, das klingt ja alles eigentlich ziemlich solide und ziemlich clever. Ja.
Dachte ich mir auch. Und dann war es aber so, dass ich dachte, bah, ich habe jetzt das Fahrrad und so. Hm. Wie entwickelt sich das? Kann ich jetzt irgendwie fahren? Tut das weh? Bla, bla, bla. Das Coole ist, solange der Verband drum ist, und wie gesagt, den habe ich halt seitdem nicht mehr abgemacht, ist dann immer drüber rumgeduscht, habe ich dafür gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach ganz normal weiter, es wird schon passen. Und dann habe ich gestern Abend dann einfach beschlossen, ich mache mal so eine Tour und erkunde mal so ein paar so Wegpunkte, die ich sowieso mal abchecken wollte, wegen Distanz und so weiter und so fort. Mhm. Dann bin ich von hier losgefahren, einmal zum Rhein nach Mondorf runter, also einmal ins Feld rein, quasi bis nach Niederkassel fast, dann einmal runter zum Rhein und dann wieder zurück.
Und war geil? So und ohne Gänge und so? Wie war das Gefühl? Wie war das so, nimm mich mit? Wie war's?
Also das Fahrrad ist hammergeil vom Fahrgefühl her. Es ist dadurch, dass das halt neu ist, ist die Reifen noch so voll geil. Keine komischen Eier drin oder sonst was. Also kannst halt voll smooth fahren. Es hat auch relativ dünne Reifen, das heißt, liegt gut auf der Straße, ist super wendig und so. Was ich halt merke, ist, ich vom dadurch, dass es nur einen Gang hat, bin ich halt relativ schnell auch, so am Anfang. So ein bisschen wie Elektroautofahren, glaube ich. Du kannst ja voll schnell beschleunigen. Mhm. Aber dann ist auch relativ, also bei so 20 km/h ist auch vorbei. Mhm. Also du kannst halt nicht wirklich schneller fahren, weil sobald du versuchst, halt schneller zu fahren, merkst du, da kommt halt einfach nichts mehr. Also du hängst halt da durch. Das ist halt so, ich sag, das ist halt das Einzige, was halt, glaube ich, ein bisschen doof ist, dann, wenn du halt längere Strecken fährst, sagst, hey, ich will jetzt einfach mal schneller da sein, dann bist du halt begrenzt in der Hinsicht. Mhm. Aber völlig, völlig ausreichend für das, was ich damit vorhab. Und das Einzige, wo mein Ego ein bisschen gelitten hat, war, wenn da so Rennradmenschen einem vorbeifahren und denkst du so, bah, du bist jetzt einfach nur schneller, aus einem Grund, und zwar, weil dein Fahrrad mehr als einen Gang hat.
Ich dachte, wegen den Klickpedalen. Ansonsten,
wahrscheinlich auch, ansonsten weiß ich nicht, wäre ich jetzt dein Windschatten wahrscheinlich so. Ja, das war so ein bisschen Downer, würde ich sagen. Das ist das Schlimmste, was jetzt wo ich jetzt am Fahrrad irgendwie meckern könnte, aber die Erwartungshaltung wäre falsch gewesen, wenn ich jetzt gedacht hätte, oh, das muss ja voll schnell fahren, weil das war mir von Anfang an bewusst.
Dann wäre es wahrscheinlich total der Abfuck anzufahren. Also der andere Deal wäre ja quasi Eingang, aber halt schwergängiger. Dann wäre halt der Anfang irgendwie hart. Und ich weiß nicht, dann macht's, also dann, ich glaube, dein Deal finde ich cooler als andersrum. Ich merke es ja bei meinem Fahrrad. Ich habe, glaube ich, so 11 Gänge, 12 Gänge oder so. Also ich habe nur quasi rechts so eine Schaltung, nicht wie früher so links 3 und rechts nochmal 7 oder so, sondern ich glaube insgesamt sind so 10 oder 12 Gänge. Und ich bin immer bei 7 so. Und ich könnte mir vorstellen, also ich schalte so gut wie nie da weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau dein Fahrrad da auch ähnlich gefixt ist, weil das einfach ein super gutes Tempo ist für ich fahre von A nach B, super chillig. Aber manchmal denkt man so, ah, jetzt könnte ich energiesparender fahren, wenn ich, weil es ein bisschen bergab geht, wenn ich hochschalte und dann, also ich kann halt hochschalten, aber ich würde es, glaube ich, auch nicht groß vermissen, wenn es nicht da wäre, im Zweifel für meine Belange, verstehe ich.
Ja. Ja, wie gesagt, wenn du so jetzt sagst, ich will jetzt einmal so richtig sprinten und einmal mal so richtig Tempo machen, dann
ist
halt. Mhm.
Aber ist dein Sattel auch so geil hoch? Liegst du da wie so ein geiler Panther auf dem Fahrrad so?
Es ist eher schon so eine Rennradhaltung. Witzig. Also lieg jetzt nicht so mit angewinkelten Unterarmen so, wie manche das ja, manche liegen ja wirklich so. Ja. So extrem ist es nicht, aber der Rücken ist schon so geneigt. Also ich glaube, so Rücken und Arme ergeben so 90 Grad Winkel. Mhm. Also man sitzt nicht so aufrecht wie manche Leute auf diesem Hollandrad, wo die halt so ganz gemütlich da sitzen. Der Sattel ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, hey, das ist jetzt voll geil, da drauf zu sitzen auf Dauer. Also es geht voll klar, aber es ist jetzt auch nicht so, du sagst, ich mache jetzt irgendwie 6 Stunden Tour mit, weil dann, ne?
Ja. Und vermisst du das mal, dass man so ein bisschen chilliger fahren kann? Also weil ich habe es bei mir manchmal auch, dass ich mir denke, wenn ich so mich ganz aufrecht da mal sitze, um den Rücken mal so ein bisschen zu entlasten, muss ich mit meinen Fingerspitzen so den Lenker so anhalten quasi oder halt nicht die Hände dran nehmen, aber da bin ich manchmal noch so ein bisschen unsicher. Deswegen habe ich dann immer so die Fingerspitzen am Fahrrad und denke immer so, oh, mal den Rücken irgendwie entlasten. Geht das, also hast du ein ähnliches Gefühl da so bei 1,5 Stunden?
Schon, also bei mir war es auch so, ich habe halt gemerkt, dass die Hand, also Handinnenflächen, dass da einfach irgendwie so nach einer Zeit, wo ich so dachte, boah, ich würde auch gerne einfach mal so ausschütteln groß. Das kannst du halt dann so pro Hand einmal machen. Aber das ist halt, dadurch, dass das Fahrrad so relativ starr ist, ist es halt auch sehr, reagiert das super schnell. Und da ist es nicht so wie früher bei den Fahrrädern, wo du einfach so ganz entspannt frei in dich fahren konntest.
Ja.
Weil du wusstest so, das federt alles ab. Das hat so 20 so Federgelenke irgendwie eingebaut. Hier ist halt so, kleiner Hubbel, fliegst du so gefühlt so 30.000 Meter durch die Luft und überschlägst dich 27.000 Mal. Deswegen ist es eher so, okay, die eine Hand kann kurz chillen und dann die andere. Und weil sonst hast du so, hat die halt so Druck auf Dauer. Und der Rücken, der ging eigentlich. Ich glaube, das hatte ich aber am Anfang so, dass ich ein paar Mal umstellen musste. Mhm. Ich gemerkt habe, ich sitze ein bisschen komisch hoch. Irgendwie ist das nicht so 100%. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, nach 2-3 Mal einstellen ganz gut hinbekommen. Ja.
Cooli.
Und dann du wurdest gerade, ich habe dich unterbrochen und nach deiner Form gefragt, als du gesagt hast, ne, du bist zum Rhein gefahren, nach Mondorf. Und dann bist du?
Dann bin ich da quasi zu da wo auch so dieser Spielplatz ist, wo die Fähre ist, bin ich dahin runtergecruised. Ich habe mir eine Sprite gegönnt, habe ich hingesetzt, habe so ein bisschen Sonnenuntergang geguckt, Sprite getrunken. Süß. War richtig chillig. Weil ich habe gemerkt, so scheiße, ich habe keinen Getränkehalter, nichts. Und irgendwann mal bei dem Wetter ist einfach so der Mund komplett ausgetrocknet. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich bei Dune live dabei gewesen.
Ja, das ist doch
ich muss jetzt was trinken.
Mega.
Ja. Und von da an bin ich dann quasi einmal Richtung, kennst du diese Schnellstraße da in Bergheim? So Richtung Autobahn. Bin ich halt quasi dahin gecruised, von da aus dann über die Sieg. Oder was ist das für ein Fluss da? Ich glaube, die Sieg ist das. Scheißegal. Und dann halt quasi auf der anderen Siegseite wieder runter aufs Feld und dann quasi einmal bis nach St. Augustin gecruised. Da fährst du einfach so durch Felder, die immer an der Sieg entlang. Und dann ist ja halt diese St. Augustiner Brücke, wo du auch so zum Fressnapf und so kommst, zu Breuer. Zum Pflanzenbräuer. Und von dort aus bin ich auf die andere Seite. Dann bin ich zum Aqua gefahren. Und dann war so mein Ziel, ich will wissen, wie lange brauche ich vom Schwimmbad bis zu mir nach Hause. Und dann habe ich so, merkst du, scheiße, die Strecke, die direkteste Strecke, die hat halt ab und zu auch mal so Schotterweg. Und das ist halt voll ungeil, da drauf zu fahren.
Wäre die über den Deich da?
Ja,
und da ist mal Schotter auch oben drauf. Ah, miese. Okay.
Ja, es ist nicht so schlimm, aber es fühlt sich, also ich hab nicht das Gefühl, dass es auf Dauer irgendwie ganz geil, also so geil ist fürs Rad, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich passiert da auch nicht so viel, aber jedenfalls dachte ich mir so, okay, ich versuche jetzt irgendwie die Feldwege zu fahren, wo die asphaltiert sind. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen ab und zu mal ein bisschen umdrehen, dachte ich, scheiße, hier ist nicht so geil, hier geht's nicht so geil weiter. Aber so ungefähr so 20 Minuten brauche ich dann. Je nachdem, ja, was voll okay ist. Und da bin ich gerade zurückgefahren und hab die Zeit gebessert, dachte ich so, okay. Kam ich zu Hause an, hatte 30 Kilometer auf der Uhr und dachte mir so, ja, das war echt chillig irgendwie. Und ich habe da geguckt, weil ich das Training aufgezeichnet habe, so wie so mein Puls war. Tatsächlich war ich die meiste Zeit so Zone 2, bisschen Zone 3. Oh. Und ich dann da dachte, ey, das ist eigentlich ganz ideal, wenn man wirklich einfach nur so, ne, so Ausdauertraining macht, dann ist das echt ein guter Satz, weil so von der Herz, vom Puls her bist du wirklich genau da, wo ich beim Joggen einfach auch sein will, die meiste Zeit. Mhm. Und es ist ein cooler Zufall, weil ich halt am Anfang nicht einschätzen konnte, durch den einen Gang und wie schnell fährst du und was macht das mit dem Körper? Und so habe ich gemerkt, das ist echt cool, wenn ich da so quasi dauerhaft auf maximale Geschwindigkeit fahre. Es ist so wie gutes Joggen eigentlich.
Also eigentlich perfekt. Da kann ich direkt kurz reinsteigen, weil ich habe gerade 5 Kilometer genau gemacht und habe nochmal geguckt, weil ich habe ja erzählt, dass ich mit Chiara laufen war, ist ja irgendwie von Sekunde 1 mein Puls bei 190 gewesen, so gefühlt, und ich war in Zone 5 bis zum Ende. Und habe jetzt wieder so, also ich laufe, wenn ich da jetzt so für mich jogge ich wirklich wie so die Rentner, über die man sich aufregt, wenn man mit dem Fahrrad fährt, so ungefähr, wo man so denkt, gehst du schon oder läufst du noch, so ungefähr. Genau das Tempo laufe ich und das ist super chillig. Und selbst da bin ich aber eigentlich durchgehend in Zone 3, so im Prinzip. Ich habe so einen Puls von, also bei mir, ich merke das genau, zwischen 150 und 160 ist bei mir quasi Zone 3 sozusagen. Und sobald ich über 160 bin, geht es in Zone 4 so ein bisschen. Und ich habe es halt irgendwie geschafft, jetzt in diesen, es waren ungefähr 40 Minuten, glaube ich, eigentlich die ganze Zeit in Zone 3 zu laufen, irgendwie bei 155er Puls sozusagen. Und ich fand es eigentlich ganz chillig, aber ich habe halt auch echt pro Kilometer dann 8 Minuten 50 gebraucht, so ungefähr. Also ich war halt wirklich todeslangsam. So dass ich dann wirklich merke, aber sobald ich auch nur einen Schritt schneller gelaufen bin, war so direkt so Puls to the max. Und da frage ich mich wirklich immer so, hat das was dann eben einfach mit Training zu tun? Ist das so Körperkonstitution? Ist das so dieses, okay, ich habe halt irgendwie 15 Jahre meines Lebens, mittlerweile wahrscheinlich 17, 18 Jahre meines Lebens, immer nur Sprints gemacht, sind meine Muskeln einfach so Sprintermuskeln quasi. Also ja, so ein bisschen sozusagen, als wäre ich jetzt so Wettkampfsportler 13, 15 Jahre, aber so ist ja nicht, aber trotzdem eher bin ich ja immer gerannt und nicht gejoggt sozusagen, dass die halt so viel Energie fressen, selbst bei so langsamen Läufen quasi, dass die, sobald es ein bisschen schneller geht, so viel Energie halt quasi saugen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin kein Sportwissenschaftler, wie man das gut begründen kann, aber irgendwie will ich nicht akzeptieren, dass es irgendwie das Attribut unfit sozusagen wäre, weil ich ja immer wieder merke, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde Ultimate Frisbee spielen oder so, kann ich das ja durchziehen sozusagen mit so kleinen, ne, manchmal machst du mal Pausen dabei und so weiter, machst du Start-Stopp-Sprints quasi, wo ich merke, darin bin ich fit in so Start-Stopp-Sachen und dann bin ich relativ schnell wieder da. Aber genau dieses lange Belastung, also über einen längeren Zeitraum, für dich oder für die meisten Menschen, geringe Belastung ist bei mir einfach schon mittel bis hohe Belastung irgendwie. Und das finde ich immer ganz spannend zu beobachten. Aber ist auch vollkommen okay. Ich habe so gemerkt, so ab Kilometer 4 habe ich so ein bisschen meine linke innere Hüfte so ein bisschen gemerkt. Da habe ich gemerkt, okay, wenn du halt die ganze Zeit nur so Schlurfschritte machst, weil du ja so super langsam läufst, habe ich das Gefühl, ich ziehe die Knie gar nicht mal auch nur im Ansatz irgendwie hoch. Habe dann mal bewusst so ein bisschen größere Schritte gemacht, dann ging das auch irgendwie einigermaßen weg. Aber ich habe so gemerkt, okay, bei 5 Kilometer fängt für mich zumindest dann auch schon irgendwie an, dass ich dann merke, okay, du musst so ein bisschen auf den Körper achten. Bei 2 Kilometer, die ich vorher mal gelaufen bin, ist es scheißegal. Das läufst du, also ich, und du merkst den Körper gar nicht. Aber bei 5 Kilometer habe ich so gemerkt, okay, da zwickt es mal so ein bisschen jetzt, zwickt es so ein bisschen, weil du halt schon dann in meinem Fall 40 Minuten mit der gleichen Haltung quasi läufst. Und ich glaube, dass man das dann irgendwann merkt. Und dann konnte ich mir sehr gut vorstellen, wie das mit deinem Fuß eben passieren konnte, weil ich dann auch gemerkt habe, irgendwie merke ich spanne den einen Fuß so ein bisschen an, den anderen irgendwie nicht. Und man macht so ganz komische Sachen, die man sich dann so reinläuft irgendwie, wenn man so lange so stupide läuft. Das fand ich irgendwie eine interessante Beobachtung für mich gerade.
Ich glaube, das ist was, was ich gemerkt habe, ist, was halt ultra viel ausmacht, also jetzt an Erschöpfung oder Belastung, die man auch sich spürt und auch auf der Uhr sieht, ist, wie gut kriege ich den Rhythmus quasi gefangen, was die Atmung angeht und dann halt an dem Tag halt die Form, die ich gerade habe. Ne? An manchen Tagen ist es so, da brauche ich erstmal so 2 Kilometer, um überhaupt irgendwie so in Rhythmus reinzukommen, wo es sich dann einfach so doof es klingt, natürlich anfühlt, wo man einfach so merkt, oh, ich muss jetzt gar nicht auf meine Atmung achten, sondern die ist halt gut eingependelt. So, ich habe ein gutes Tempo, die Atmung ist perfekt synchronisiert mit meinem Lauftempo und da merke ich halt immer, wenn das halt irgendwie durch irgendein Event irgendwie gestört wird, da kommt jetzt irgendwie so, fährt neben dir Traktor vorbei und du pausierst kurz, weil du nicht sterben willst, dann merkst du halt so, shit, jetzt muss ich nochmal neu anlaufen und dann brauchst du erstmal wieder in diesen Rhythmus reinfinden und das ist auch immer ein Moment, wo ich dann merke, okay, da geht meine Zone hoch so ein bisschen und und halt je nachdem, ne, wenn du flach läufst, ist auch nochmal entspannter, als wenn du halt irgendwie so leichte Steigungen nur hast. Oder, ja.
Aber das fand ich wirklich super chillig, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich brauche mir diese Zonen gar nicht mehr anzeigen lassen, da habe ich mehr interessiert, wie viele Kilometer laufe ich eigentlich gerade so, also wo bin ich, wie schnell bin ich und so weiter, weil ich einfach dann relativ schnell genau das Gefühl für diesen 150er, 155er Puls quasi hatte und dann wusste ich, okay, jetzt ist mir irgendwie alles egal, jetzt laufe ich einfach so, ich habe ein Gefühl dafür und so kann ich jetzt einfach laufen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin halt hier runtergelaufen zur Mülheimer Brücke und dann noch ein bisschen weiter Claudius Thermo und so, aber ich habe erst so kurz überlegt, ich habe noch irgendwie 2 Stunden Zeit, was ist, wenn ich jetzt über die Mülheimer Brücke laufe, dann bis nach Leverkusen und dann über die Leverkusener Brücke zurück, weil ich jetzt aus dem Fahrrad gefahren bin, irgendwie mal in so 1,5 Stunden oder so, oder Stunde,
glaube ich. Ja, ja.
Dann dachte ich, das ist, glaube ich, nicht so schlau, weil wenn du nämlich da drüben gestrandet bist auf der anderen Seite, du kommst einfach da nicht weg, das ist richtig scheiße,
ja,
du hast halt keine andere Brücke zum Abkürzen, das ist so ein bisschen, wie du hast früher, glaube ich, auch erzählt, dass du hier immer so Brückenrunden gelaufen bist, ne, und dann, wenn du dich halt, also wenn du genau auf der anderen Seite dann irgendwie merkst, so, oh, jetzt tut meine Hüfte doch irgendwie weh und so, dann ist irgendwie scheiße, deswegen konnte ich diese Runde quasi nicht laufen, aber so vom Gefühl her, von der Ausdauer und so dachte ich, ja, also in dem Tempo kann ich auch wahrscheinlich noch 1 Stunde laufen im Zweifel. Das war ein cooles Gefühl.
Ja, es geht auch mit Hochpuls. Ich hatte einmal so ein, da habe ich auch so eine Brückenrunde gemacht, da halt in der Innenstadt so ein bisschen. Und ich habe mich richtig gut gefühlt an dem Tag. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe unendlich Ausdauer. Ich konnte einfach immer weiterlaufen. Ich hatte null Müdigkeitserscheinung. Und dann habe ich auch einfach weitergemacht. Da habe ich einmal eine Runde, das waren 10 Kilometer, dachte ich, ach komm, ich mache jetzt einfach eine zweite Runde, fuck it, was, ne? Also, warum nicht? Und ich bin das durchgelaufen komplett und am Ende habe ich auf meinen Durchschnittspuls geguckt, der war bei 180. Mhm. Also es geht. Ja, du kannst auch anderthalb Stunden. Ne, also es ist halt, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber es funktioniert manchmal auch. Und man spürst es auch manchmal gar nicht so sehr. Ja. Das ist dann voll schwierig, dann einzuschätzen, so, hä, was habe ich denn gerade für einen Puls? So, wenn du eigentlich einfach super gut fühlst und dir denkst, hey, ich kann halt irgendwie Bäume ausreißen, heute kann mich nichts stoppen.
Aber das ist ja auch eben voll
okay. Der Herzinfarkt.
Aber ich habe das Gefühl, das ist auch eben voll okay. Du darfst ja auch einfach mal in Belastung trainieren, in Belastungszonen sozusagen. Ja, ne? Ja, das ist ja auch irgendwie vollkommen fein. Deswegen.
True. Was ich fragen wollte, wie ist das eigentlich mit deiner neuen Uhr zu laufen? Merkst du den Unterschied?
Ich finde es tatsächlich ganz geil, weil ich jetzt ja quasi Internet in der habe. Das heißt, ich kann mein Handy hier lassen. Und vorher war das immer so, ich habe quasi dann mit der Uhr mir bei Spotify irgendwie meine Playlist runtergeladen. Und es hat irgendwie nie funktioniert. Es war immer kacke. Es hat irgendwie immer, dann war eigentlich alles runtergeladen. Ich habe dann erstmal hier 20 Minuten gewartet, bis alles runtergeladen war. Dann bin ich rausgegangen, dann war auf einmal so, ah ja, alles weg. Und dann bin ich so, ja, cool. Und jetzt ist ja quasi der Internet mit drin. Das heißt, ich konnte gerade nur meinen Schlüssel einstecken und hatte dann die Uhr und dann war es halt super chillig. Und war cool. Ich habe das Gefühl, also der Akku ist halt ganz praktisch, dass du halt wirklich weißt, okay, ich kann auch irgendwie mal 3 Stunden klettern, tracken und dann noch ein bisschen laufen und dann ist die abends immer noch halt irgendwie gut dabei. So. Und im Vergleich zu der anderen merke ich, dass sie einfach häufiger misst sozusagen, also einfach akkurater sozusagen. Ich habe es bei der alten gemerkt, wenn ich beim Leichtathletik da mit den Leichtathleten mal so ein bisschen Ausdauer jetzt gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, die muss super perfekt eng sitzen, weil sonst kriegt die beim Laufen, weil die halt so rumschlackert quasi dann, ne, irgendwie den Puls nicht gemessen und war dann auf einmal, hat sie den Puls nicht aktualisiert und keine Ahnung was. Also es waren irgendwie so kleine Kinderkrankheiten, die vielleicht auch Anwenderfehler waren, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht, keine Ahnung, kann auch Pech gewesen sein, sonst irgendwas. Und diese Themen habe ich jetzt quasi alle nicht mehr. Es ist alles ziemlich smooth und ziemlich easy. Aber mehr ist es auch dann nicht. Also der Vorteil bis jetzt ist, coolerer Akku, bisschen genauer, Internet und wir wollen bald tauchen gehen. Dann ist halt cool. Darauf freue ich mich ein bisschen.
Hast du auch dieses Taucherarmband oder welches hast du genommen?
Nee, einfach so ein Stoffding wieder. Also wieder so ein wie vorher, das ich auch hatte, dass man gut waschen kann, weil ich irgendwie die immer schnell voll schwitze und dann und die finde ich immer angenehm zu tragen. Klar. Und dann. Genau.
Sehr cool.
Deswegen ist es ganz.
Ich hatte gestern kurz überlegt, als ich dann länger unterwegs war, so, oder hat mein Handy eher schlapp gemacht, weil ich es nicht geladen habe. Aber ich brauche noch mehr Gründe für einen Uhrenwechsel.
Es gibt mittlerweile richtig gute kleine Powerbanks, ist mir aufgefallen nochmal. Weil irgendwie die Powerbank, die ich hier mit Chiara habe, die ist irgendwie 8 Jahre alt, ist halt so ein fetter Brick. Die ist voll okay, wenn du die auf einem Rucksack hast, dann schmeißt dein Handy in den Rucksack und dann lädst du es einfach da auf und ist vollkommen fein. Aber mittlerweile gibt es halt auch irgendwie so große Powerbanks, die irgendwie dein Handy zweimal voll machen und gut, zweimal deine Handy-Akkuladung verbrauchst du eh nicht. Und du kannst einfach beides sozusagen in der Hosentasche haben. Und das finde ich eigentlich ganz cool für so, haben wir jetzt, konnten wir jetzt nutzen, als wir jetzt übers Wochenende in Lübeck waren. Und da bei unserem Städtetrip, weil man merkt das schon, wenn man mit den Handys jetzt irgendwie so Videos macht und viel fotografiert, das zieht den Akku halt super runter. Das ist halt echt krass, wie schnell das irgendwie geht, gerade bei Videoaufnahmen. Und dann dachte ich mir, irgendwie hat jeder Mensch Powerbanks dabei und ich habe das irgendwie nie so und habe es nie so ganz verstanden. Und jetzt habe ich verstanden, dafür haben das Menschen, wenn sie mit ihrem Handy Dinge tun über einen Tag und nicht die ganze Zeit zu Hause ist, irgendwie laden können oder so. Und dafür war es irgendwie ganz praktisch.
Ja, ich merke bei meinem Handy tatsächlich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ich habe 74% Akkukapazität nur noch.
Oh, krass.
Und ich merke das seit ein paar Wochen tatsächlich, dass manchmal das einfach voll lange braucht. Ich habe so einen Schwellwert erreicht, wo einfach die Performance so gedrosselt wird, dass es manchmal auch echt, als du öffnest den App Store, der braucht einfach so 10 Sekunden zum Laden, was du halt sonst nicht kennst irgendwie. Und wahrscheinlich bräuchte ich 15 Powerbanks, um durch zu Lübeck-Wochenende zu kommen. Aber
wie alt ist das? 3, 4 Jahre? 4 Jahre? 3 Jahre?
3? Warte, ich gucke. Mal bestimmt nachgucken hier. Zack, zack. Wann ist das? Das ist ja das allererste noch iPhone Mini, was rausgekommen ist.
Das erste? Das letzte? Gab es noch eins?
Es gab noch eins danach. Ah. Also ich wollte sagen, das ist nicht das letzte iPhone Mini, was also ein bisschen älter ist es schon. Pack mal live, wo steht denn das?
Weiß ich nicht.
Kein Plan. Aber ich glaube.
Okay. Ich vermute irgendwas zwischen 3 und 4 Jahren.
3 Jahre ist locker.
Wahrscheinlich.
Und ich habe es halt nie gut behandelt im Sinne der Batterie. Mhm. Freundlichkeit, da gibt es ja auch 1000. Ich habe es einfach immer über Nacht geladen, weil mir alles egal.
Ja, das muss ja auch irgendwie Gebrauchsgegenstand sein. Ja, Lübeck war super schön. Also, es ist, glaube ich, so eine Stadt, die irgendwie einem so Menschen, die so Städtetouren machen, irgendwie empfehlen. So, wo man sagt, so, okay, das ist irgendwie voll die schöne Altstadt und so weiter und so fort. Das ist jetzt alles nicht, was mich so mega interessiert, ehrlicherweise. Aber cool ist es quasi, das ist wie so eine alte Burgstadt quasi ist. Du hast quasi den Stadtkern, der ist so richtig geil von der Trave, ne, da ist ja auch Travemünde und so, daher kommt der Name, so umschlossen. Das heißt, du hast den Stadtkern wie so eine Art Ei umschlossen von Wasser. Und das ist halt irgendwie voll cool, weil du gehst dann einfach immer von außen über die Brücken quasi zum Stadtkern. Unser Airbnb war quasi direkt außerhalb und wir konnten innerhalb von einer Viertelstunde quasi zum Stadtkern sozusagen gehen. Und auf diesem Fluss konntest du zum Beispiel so geile Elektroboote mieten, die irgendwie so sechs Meilen per Hour quasi fahren. Das heißt, Chiara und ich konnten zu zweit da mit einem Bötchen auch so rumfahren, ohne jeden Bootsführerschein. Keine Ahnung, was ist da etwa so ein Kanal, da kann nicht viel passieren. Aber wir sind halt so geil Boot gecruised da rum, das war schon irgendwie witzig. Konntest du irgendwie selber dann so dir von außen die Stadt angucken, das war richtig cool. Was so für Chiara ganz schön war, waren so in Lübeck das Besondere, glaube ich, weil es eben noch so eine Altstadt ist, du hast so ganz viele Gänge, die quasi, wo ich mich bücken muss, also die irgendwie so 1,50 hoch sind. Und das sind quasi die Eingänge zu so Hinterhöfen, die aber auch gleichzeitig der Eingang für die Häuser sind. Das heißt, du hast so kleine Gassen, wo dann quasi, das ist quasi eigentlich eine Sackgasse, aber da sind auch die Türen hin von den Häusern. Und die haben alle so ganz schöne Vorgärtchen quasi da. Das ist einfach so ein ganz schmaler Häuser, also zwischen Häusern quasi. Und links und rechts sind so total schöne alte Häuser und Gänge und Blumen und keine Ahnung was. Das ist irgendwie ganz witzig, weil man sich so ein bisschen fühlt wie so, weiß ich nicht, so ein Erkunder der verlorenen Stadt, weil man so, kann man hier rein? Keine Ahnung. Wir kriechen da einfach mal, also kriechen ist übertrieben, aber wir gehen mal auf 1,40 und gehen mal hier durch und dann kommt man auf einer Seite raus und sieht so, boah, voll schön alles und so. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz witzig, was, glaube ich, so ein bisschen das Besondere daran ist. Und ansonsten haben wir aber gar nicht so viel Touri-Sachen da gemacht, dass ich dir so super viel erzählen könnte von, da gibt's voll die schönen Kirchen und keine Ahnung, das ist jetzt nicht das, was uns so gejuckt hat. Da gab's auf jeden Fall gutes veganes Frühstück. Da hat das ja immer so unser Navigationspunkt, immer so, okay, Happy Cow aufmachen und gucken, wo sind so die besten veganen Restaurants irgendwie. Und daran so ein bisschen haben wir uns leiten lassen. Plus, wir haben hier bei Get Your Guide so eine Krimi-Tour quasi gebucht, aber nicht mit einem Guide, sondern das war quasi eine App. Das heißt, du hast quasi einfach so Google Maps Koordinaten bekommen. Das heißt, du hast so Google Maps Standorte. Und das waren quasi dann so die, wo die Verdächtigen arbeiten, wohnen und keine Ahnung was. Das heißt, du bist quasi durch die Stadt gegangen, hast so eine Stadttour gemacht und hast nebenbei so ein Kriminalrätsel quasi gelöst. Das war irgendwie ganz cool, weil du warst nicht abhängig von der Gruppe, von irgendwem, der sagt, jetzt gehen wir hier lang, sondern du konntest halt auch immer unterbrechen und konntest sagen, okay, wir gehen jetzt hier lang, weil wir Bock haben. Und gleichzeitig machst du aber nebenbei immer so ein bisschen was Nettes und wirst so ein bisschen rumgeführt an schöne Stellen von Lübeck, wo wir jetzt vielleicht ansonsten nicht zwingend reingegangen wären. Das war irgendwie ganz cool. Kann man sich mal merken. Das Ding war jetzt nicht besonders spannend, muss man sagen. Es war so wie so ein Schnitzeljagd. Da ging es so, geh mal dahin, zähl mal die Treppenstufen. So, okay, dann zählt seine Treppenstufen. So was war jetzt nicht. Ja. Aber das ist ja auch okay, weil ich glaube, wenn es halt irgendwie komplizierter ist, dann achtest du halt auch nicht mehr auf die Umgebung. Dann bist du halt nur so, okay, wo ist was? Und dann siehst du irgendwie nichts mehr. Deswegen war irgendwie eine ganz gute Mischung. Und dann, am ersten Tag war noch ganz witzig, das haben wir uns jetzt, müssen wir uns merken, wenn wir jetzt so lange Fahrten machen, wir sind auf dem Hinweg fast 7 Stunden gefahren, wegen Stau, sind wir direkt nach in die Kletterhalle gefahren. Das war ganz geil. Also wir haben uns quasi, wir sind angekommen, haben ausgepackt und wir konnten zu Fuß zur Kletterhalle gehen, irgendwie so 20 Minuten, sind dann da hingegangen und das ist schon irgendwie ganz cool, weil du lernst dann so ein bisschen den Schlag Menschen da kennen. So, wie sind so die Leute da in der Kletterhalle? Sind die irgendwie nett? Keine Ahnung was. Und dann haben wir uns erstmal da so gestreckt, gereckt und ein bisschen nochmal bewegt, statt nach 7 Stunden Fahrt. Das war ganz geil. Und das Highlight war dann so ein bisschen am Samstag. Da sind wir dann hier zu diesem Outpost One, was Chiara mir zu Weihnachten geschenkt hat. Diese Star Wars Fan-Ausstellung quasi. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte. Habe ich dir gar nicht erzählt. Ach, witzig. Das war ja so ein bisschen der Grund, wieso wir quasi hingefahren sind. Einmal, weil Lübeck schön ist und zweitens, weil da das Ding ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob es Deutschlands größte Sammlung ist oder Europas, der Welt, I don't know. Auf jeden Fall ist das Konzept mega cool. Also selbst für nicht so super Star Wars Nerds, weil meine große Star Wars Zeit ist ehrlicherweise auch ein bisschen vorbei. So, für mich wäre es jetzt eher vielleicht noch Herr der Ringe und so, aber natürlich ist man damit groß geworden und so. Und es gibt so zwei Ebenen, die irgendwie cool sind, finde ich da. Einmal, die haben halt super viel nachgebaut und super viel sich besorgt und so. Weißt du, die haben dann zum Beispiel von irgendwelchen Leuten in Holland, haben die dann so einen riesen Banter anfertigen lassen, was so ein Felltier sozusagen ist. Und der steht dann da einfach so groß wie ein LKW rum. Oder haben dann irgendwie den Original einer von 15 Darth Vader Helm und bauen dann quasi dann den ganzen Rest drumrum. Und da haben die quasi so 15, 16 Sets quasi, wo du so durch die Räume gehst. Und gehst quasi so ein bisschen die erste Trilogie so entlang. Und dann siehst du, ach guck mal, da kommen die Ewoks am Ende, die kleinen Bärchen da so quasi und so. Und hast dann immer so ein bisschen, siehst einfach coole, große Sachen. So ein bisschen wie, eigentlich genau wie das Harry Potter-Ding in London von Chiara, so ein bisschen, wo ich davon erzählt habe. Eigentlich ist es ziemlich ähnlich, nur halt alles so ein bisschen von Fans gemacht. Und das merkt man, dass da einfach viel Liebe reingesteckt ist, dass dann da irgendein Künstler hat dann denen die Wände hinten bemalt, dass es so aussieht wie irgendwie im Film und so weiter. Das ist so die erste Ebene, die eigentlich schon ganz cool ist. Und die zweite Ebene, die vielleicht auch für dich ein bisschen, also die für dich vielleicht interessanter ist, weil das andere kann man, glaube ich, sich schwer vorstellen, wenn man nicht da war sozusagen. Aber die haben das quasi so gelöst, dass du keinen Menschen brauchst, der dich da durchführt. Weil wir sind ja moderne Leute, niemand mag Menschen, So, du willst ja für dich sein. So, dann hast du quasi immer so Sechsergrüppchen, wo man schon erstmal denkt, so mit vier anderen Leuten, du weißt nicht, wie super nerdy die sind und keine Ahnung, ist das irgendwie okay. Aber dann kommst du quasi in den ersten Gang und dann sagen die so, ja, und alles andere wird euch jetzt erklärt. Und dann hast du überall quasi Boxen hängen und so Lichtschranken quasi. Das heißt, du wirst von Set zu Set quasi so durchgeleitet und dann wird es immer irgendwann freigegeben. Dann hast du so eine Ampel, die von Rot auf Grün steigt und dann kannst du weitergehen. Und so stellen die quasi sicher, dass du nicht den anderen hinten reinläufst und dir keiner hinten reinläuft. Das heißt, du hast immer das Gefühl von privat mit sechs Leuten. Das Coole daran ist aber, wie clever das quasi gelöst ist, weil du hast einmal so ein bisschen Story, die dir erzählt wird und zweitens erzählt dann der Typ ein bisschen vom Set. Und wenn du halt schon früher da so durchgehst, dann kommt so Alarm, die Sturmtruppen halten dich auf und bla bla bla, das ist irgendwie ganz witzig. Und die haben es aber clever gemacht, das ist halt immer so, keine Ahnung, 10 Minuten pro Set. Du denkst halt nicht, ah, oh, ist zu lang, ah, oh, es geht, ist irgendwie, es sollte schneller gehen oder keine Ahnung was. Und so wirst du dann quasi, ohne dass die da Mitarbeiter für abstellen müssen, da so durchgeführt. Und das ist irgendwie ziemlich clever, wie ich finde. Das habe ich so noch nicht gesehen und dachte, das wäre ein Konzept, das ich eigentlich in vielen Dingen cool fände. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Kunstmuseum. Generell ist ja so ein Audioguide eigentlich immer cool, weil dann, sonst verstehe ich gar nichts. So, wenn ich dann einfach durchgehe, denke ich mir, okay, Bilder. Aber mit so einem Audioguide habe ich zumindest ein bisschen Kontext. Aber du bist dann auch zu faul, also ich bin dann auch zu faul, mir jede Nummer einzeln anzuhören und keine Ahnung was. Und wenn mir jetzt aber jemand das vorkuratiert und sagt, ey, pass auf, zu den größten 5 Stücken hier von den 10 im Raum erzähle ich dir was und danach schicke ich dich weiter, weil ich habe Ahnung hiervon. Ich weiß, was hiervon spannend und cool ist und was eben nicht. Und dann wirst du da so durchgeschleust in kleinen Gruppen. Finde ich irgendwie ein cooles System, das ich vorher noch nicht so kannte. Finde ich irgendwie nett.
Ja, vor allem, wenn du jemand bist, jetzt in so einem Star Wars-Kontext, der jetzt nicht so ultra den Plan hat und da so ein bisschen Geschichte mitbekommst, ne? Wie für dich jetzt auch in einem Kunstmuseum. Was kann dann noch so dem anderen Teil, der einfach nur aus Nettigkeit mitkommt, so ein bisschen die Situation versüßen?
Ja.
Ich weiß nicht, wie krass Chiara
im Star Wars. Chiara ist da mehr im Game als ich tatsächlich, witzigerweise. Also Chiara hatte mehr Ahnung als ich noch von den alten Teilen, weil ich ja eher so mit den neuen Teilen groß geworden bin. Und Chiara, also ich habe die alten natürlich auch gesehen, aber mir sind viel mehr hier so Jar Jar Binks und so im Kopf geblieben, die ja alle scheiße finden, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Aber darum ging es quasi gar nicht so viel, sondern mehr um die alten Teile. Und da hatte ich so natürlich noch irgendwie ein bisschen Plan, aber mehr von den Computerspielen quasi, die darum ging. Aber ich glaube, eine Freundin von einem aus unserer Sechsergruppe war quasi dabei, die so mäßig Plan hatte. Aber die fand es einfach total cool, so wie ich die Harry-Potter-Sachen irgendwie cool fand, weil es einfach beeindruckend ist, wie es dargestellt wird und wie es aufgebaut ist. Das heißt, die könnten da auch, keine Ahnung, Bibi und Tina Sachen aufbauen, wenn die das halt mit so viel Liebe machen und so, dann denkst du dir halt so, oh cool. Und das nutzt sich halt nicht ab für 2 Stunden. Wenn du halt dann so abwechslungsreiche Sachen irgendwie siehst, könnten die mir da präsentieren, was sie wollen wahrscheinlich, und ich fänd's irgendwie cool. So, und das habe ich irgendwie gemerkt in dieser Aufbereitung und an diesem, an der Art, wie du da durchgeleitet wirst. Das war irgendwie cool.
Sehr nice, sehr nice. Also insgesamt auch ein cooler Trip dann mit einer coolen Kombo aus Klettern, Altstadt, komische Gänge, wo man sich bücken muss und ein bisschen abnerden über Star Wars.
Nice. Absolut, das war wirklich richtig
cool. Wart ihr auch am Strand da oder wart ihr da am Meer?
Haben wir nicht, weil das Wetter war nicht so. Also unser Wetter war durchgängig so 20 Grad und wenn Schatten war, war es eher kühl. Das heißt, es war immer so, wenn wir jetzt an den Strand gehen, dann sitzen wir da halt so mit einer dünnen Regenjacke so. Naja. Ja, irgendwie lohnte sich das dann dafür nicht, dass wir dann eigentlich ja zwei volle Tage sozusagen da hatten. Haben wir gesagt, komm, das sparen wir uns irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ich habe ein neues Wort gelernt. Also ich kannte das Wort, aber ich mundane, weil unser Airbnb-Host hat nämlich immer gesagt, zum Timmendorfer Strand würde ich euch nicht empfehlen, das ist sehr mundane. Die Einheimischen hier und wir gehen eher nach Niendorf an den Strand und so. Und dann hat er irgendwie 3-4 Mal das Wort mundane genannt. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich habe mir hergeleitet, das ist irgendwie so, das ist so gewöhnlich. Das ist so, da gehen die Touris so hin. Also ich, die genaue Übersetzung von mundane weiß ich nicht. Aber ich fand das Wort irgendwie witzig. Das klingt so, als wäre man eben Kunstkritiker und sagt, diese Zeichnung ist aber sehr mundane.
Ja, ich klingt irgendwie so ein bisschen so mächtig, so, ich will jetzt einfach gerade so einen Eindruck haben. Vielleicht ist es auch so ein Dialekt, so ein Slang, den da alle benutzen.
Vielleicht. Das war witzig, bei unserem Airbnb, der Typ war Grundschullehrer, der uns das vermietet hat. Der hat es erstmal so, und Theaterpädagoge. Und er hat uns quasi bei der Einweisung erstmal so eine Viertelstunde auch das gezeigt, dass er das quasi ist und hat uns ganz viel erzählt und so weiter und so fort. War irgendwie ganz süß. Aber hat auch immer
gereicht. Hast du eine schlechte Bewertung dagelassen?
Nein, er war wirklich. Aber worauf ich hinaus will, das Coole ist, das, wo wir da gepennt haben, das war quasi eine alte Theaterschule. Und du konntest von unserem Schlafzimmer aus durch so eine Tür gehen und dann warst du da quasi im Theatersaal. Und das war so ein richtig geiler Breakdance-Raum und so ein richtig geiler Breakdance-Boden. Und der hat gesagt, ja, hier sind am Wochenende keine Proben. Wenn ihr Bock habt, in den Raum zu gehen, geht einfach rein und tobt euch aus. Und so. Und dann konnten wir ein bisschen Yoga machen.
Cool.
So. Das war irgendwie cool. War so ein richtig cooler,
nice.
Früher so ein Breakdance-Studio quasi. Mit so Spiegeln und so geilen Parkettboden und so. Irgendwie witzig.
Nice, nice.
Ja.
Klingt cool. Hat das Airbnb einfach so vermietet? Ist überhaupt sein Eigentum? Oder sagt, oh, hier ist doch ein Raum. Stell ich mal rein.
Das war so ein bisschen hippie-mäßig. Keine Ahnung.
Das wäre richtig cool, so einfach mal so eine fremde Turnhalle vermieten als Airbnb.
Das war auch über einem Kindergarten und da waren wir erst so ein bisschen kritisch, ob das, also wir waren eigentlich nicht kritisch, weil wir wussten, wir fahren übers Wochenende, so, deswegen, und wir sind dann tagsüber hier unterwegs, deswegen ist scheißegal gewesen, aber er hat halt in der Beschreibung auch immer sehr deutlich gemacht, ja, hier ist halt ein Kindergarten, so, überlegt euch, ob ihr hier hinkommt, so, ist halt so. Und davon haben wir gar nichts mitbekommen, es war super chillig, ja, gar kein Ding.
Ja, so gut. Würdest du empfehlen, dahin zu fahren? Für so ein Wochenende.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also wenn man jetzt nicht Star Wars Fan ist, das als Ziel
hat. Also die Stadt an sich trägt auch. Also wenn man einfach Bock, also du musst Bock auf Städtetrip sozusagen haben, sonst lohnt sich's nicht. Sonst fahr halt direkt durch an den Strand sozusagen. Aber wenn du Bock hast, so ein bisschen schöne Stadt hier anzugucken und irgendwie für 2-3 Tage trägt die auf jeden Fall. Also das hundertprozentig. Selbst für mich
ist nicht so veganes, vegane Restaurants auch dort im Norden gut vertreten.
Absolut. Haben die gut gemacht. Und Samstagabend war noch ein kleines Special, weiß ich, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, war ja natürlich der
Sonnensturm
Eurovision Song Contest.
Fuck my life, ey, Junge, was du redest von, ich dachte, ihr habt Polarlichter gesehen.
Wir haben ja gar nicht mitbekommen, erzähl mir von den Polarlichtern, ich hab das nicht mitbekommen.
Keine Ahnung, ich hab's auch nicht gesehen, hier ist voll hier Lichtverschmutzung überall, ich hab nichts davon gesehen, aber ich hab halt nur überall auf Social Media gesehen, wie alle Leute das gleiche Bild reposten und sagen, hey, das hab ich aufgenommen, was nicht stimmt. Aber ja, ich dachte, aber gut, Eurovision Song Contest, auch gut.
Aber ich dachte, du auf dem Land
konntest das sehen.
Ja klar, ich guck's immer.
Das Ding ist, ich bin hier quasi umgeben von Lichtern. Also rechts ist eine Straße, das sind Straßenlaternen, da flutet's rein. Auf der linken Seite ist, also weiter weg ist aber eine Schnellstraße. Und geradeaus sehe ich den Golfplatz quasi nachts strahlen. Das heißt, von allen Seiten kommt irgendwie Licht da, keine Chance.
Okay, weil ich dachte, das könntest du mir jetzt irgendwie erzählen, weil ich dachte, hast du denn mal nicht reingelesen? Warum und so? Was ging da ab? Ich habe keine Ahnung, warum.
Einfach Sonnensturm, so. Der Sonne quasi die riesen Welle an.
Was sind Sonnenstürme?
Auf die Erde. Also wenn die Sonne, die brodelt ja so ein bisschen so. Boom. So, und wenn das halt einmal Bums macht, so explodiert, dann kommt da so eine Art, ich weiß gar nicht, was es ist. irgendwas dann, fliegt dann quasi Richtung Erde, wenn das auf das Magnetfeld prallt. Stimmt, aber irgendwie ein bisschen mehr Wumms dahinter. Vielleicht sind es irgendwelche Partikel, die mitfliegen, I don't know. Jedenfalls, wenn das dann halt aufs Magnetfeld prallt, dann kriegst du halt so coole Farben teilweise. So. Hm. Und da gab es jetzt halt, ich weiß nicht, war das übers Wochenende? Da müsste eigentlich, gab es halt mehr Aktivität als sonst. Das war halt auch in vielen anderen Ländern plötzlich sichtbar, wo es halt typischerweise nicht sichtbar ist.
Hm. Ist da auch Elektronik ausgefallen und so? Ist das nicht immer so das, wo man so vorgewarnt hat, so wenn Sonnenstürme kommen, dann fällt auf einmal die ganze Technik aus und solche Sachen? Habe ich mal irgendwo gelesen.
Ich war mir jetzt nicht bekannt. Ich hab nur irgendwo einen Tweet gehört, dass die Starlink-Konstellation wohl noch ganz gut aushält, obwohl die halt am ehesten noch betroffen war. Mhm. Also Satelliten und sowas, weil die halt nicht je nachdem, wo die halt rumschwirren, halt nicht so den ultimativen Schutz abbekommen. Mhm. Aber sonst. Okay.
Nee, aber ESC ist ja eigentlich immer so meins, wo ich so ein bisschen korrigiere bei. Aber ich, natürlich habe ich im Urlaub jetzt nicht korrigiert, aber wir haben es trotzdem so ein bisschen parallel geguckt. Und es war einer der besten ESCs, finde ich, musikalisch der letzten Jahre. Ich will dich da gar nicht mit viel zulabern, weil es mäßig spannend für dich ist, glaube ich. Aber ich schicke dir gleich mal ein Lied, das Gewinnerlied. Das ist ziemlich cool. Also das könnte dir auch gefallen. Also es ist ein bisschen weird natürlich, weil da immer weirde Lieder dabei sind und so. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Spaß da dran, dass man so denkt, okay, was mixen die hier für einen 90s-Pop mit Rap und keine Ahnung was irgendwie. Aber das, finde ich, bringt ja auch so ein bisschen den Fun an der ganzen Sache. Ich gucke mir dann auch selten, außer ich muss korrigieren, dann diese Bewertung danach an und so weiter und so fort, weil das einfach dann 2,5 Stunden sich zieht und juckt dann irgendwie mich nicht. Aber ich finde die Auftritte schon irgendwie mal ganz witzig. Und dieses Jahr war es natürlich auch so ein bisschen politisch, weil so mehrere Dinge passiert sind. Also zum Beispiel, das war, glaube ich, das erste Mal seit langem oder überhaupt, dass der niederländische Act quasi ausgeschlossen wurde am Tag des Finales noch. Hast du mitbekommen?
Hat er sich irgendeine Frau belästigt oder
irgendwas? Anscheinend. Also das ist aber noch nicht so ganz safe. Also keine Ahnung.
Naja, aber das war doch die Begründung, warum man...
Genau, ja. Also irgendwie die Stellungnahme von Joost, das ist ja der Typ von, der mit Chiagu und Otto hier Friesenjung gemacht hat.
Ah, doch,
kenn so, ich. So, das kennst ja, du, klar. Genau. So. der war halt quasi der Act für Holland sozusagen. Und also die Aussage von denen ist, der wurde gefilmt, ohne gefilmt werden zu wollen, so hat es ein paar Mal gesagt. Und hat dann so in die Richtung gestikuliert, der Person, die filmt, der Frau. Die Frau sagt, naja, der hat mich ja geschlagen. Keine Ahnung. I don't know. Stand gestern gab es da noch keine genauen Sachen vorliegen, nur deswegen haben die quasi ihn rausgeworfen. und spannend ist noch so ein bisschen dazu, also das ist aber nur ein ganz kurzes Mini-Kapitel, das fand ich auch ganz spannend, dass es das überhaupt gibt. Es ist ja auch Israel aufgetreten. Und Israel ist ja gerade groß in Kritik und Themen und wie auch immer und pro, contra, alles wurschti. Aber bei so einer Veranstaltung wird immer so Wert darauf gelegt, dass sie so unpolitisch ist. Aber natürlich ist sie überhaupt nicht unpolitisch. Wenn du halt irgendwie alle möglichen Länder da einlädst und so weiter, kannst du nicht so eine Veranstaltung quasi unpolitisch machen. Und das war so eine 20-jährige Sängerin, die total harmlos, nett und so weiter und so fort. Aber die musste schon davor, irgendwie die 2 Tage davor, war die ganze Zeit Polizeischutz, musste die Hotels wechseln wegen Drohungen und so weiter und so fort. Das fand ich schon krass, so eine 20-Jährige, die halt einfach ja faktisch überhaupt nichts mit dieser ganzen Nummer sozusagen zu tun hat, ist dann irgendwie da unter dieser Bedrohungslage sozusagen. Und ich weiß nicht, ob es immer gibt, die haben extra, also was heißt extra, die hatten einen Buh-Filter über den Ton im Fernsehen quasi gelegt. Das heißt,
ein Was-Filter?
Ein Buh-Filter. Das heißt, die wussten schon, die wird zum Teil ausgebuht werden vom Publikum. Und deswegen, weil die halt sagen, hey, wir sind aber die Happy Family ESC, hier geht's um nicht Politik, hier geht's um Liebe, der Musik und dem Ganzen gegenüber. Deswegen filtern wir dieses Buh einfach raus und dann hört man nur Jubel quasi. Und dass das funktioniert, fand ich spannend, weil du hast dann so andere Kommentatoren, die gesagt haben, ja, wir sehen hier in der Halle, es wird schon geboot und die Menschen drehen sich weg. Und dann gab es so Gruppierungen, die sich weggedreht haben bei dem Act und wollten schon irgendwie demonstrieren sozusagen und keine Ahnung was. Und das fand ich schon spannend, dass es überhaupt so eine Technik gibt. So ein Buh-Filter, der jetzt quasi so rausfiltert fürs Zuhause-Publikum. Ja, das war doch so ein bisschen der bisschen Skandal der ganzen Sache irgendwie.
Skandal, weil das quasi doch politisiert wurde in der Hinsicht und die Leute das tatsächlich nicht trennen konnten in der Hinsicht. Genau.
Weil Menschen halt, keine Ahnung, keine Ahnung, ich finde es irgendwie super kompliziert, aber weil Menschen quasi dann an dieser 20-jährigen Künstlerin sozusagen das Exempel statuieren wollten und sagen wollten, ja, okay, ich bringe jetzt hier meine Israel-Kritik an oder im schlimmsten Fall, ich bringe hier meinen Antisemitismus an. I don't know. Das ist ja, ne, keine Ahnung. Es ist ja gerade so ein bisschen immer diese Diskussion bei allen Medien, Menschen, wie auch immer. Dieser schmaler Grat zwischen, ich kann Israel kritisieren für ihre Aktionen, die sie gerade machen. Ich kann die Politik kritisieren, kann sagen, das ist irgendwie eine eher rechtsradikale Politik ist quasi, die da vollzogen wird. Aber gleichzeitig gibt's eben auch genug Menschen, die irgendwie unter diesem Deckmantel dann auf einmal ihre Judenfeindlichkeit so leicht da reinsprinkeln irgendwie. Und ich finde das selber total schwer, da Aussagen für mich sozusagen einzuordnen. Weil manchmal lese ich auch sowas und denke mir, ja, ist irgendwie ein Punkt, so. Wie lang muss jetzt irgendwie Rache und keine Ahnung was passieren sozusagen? Und dann sind da aber auch Sätze in diesem Artikel, wo ich mir denke, ja, okay, aber das ist irgendwie auch ein bisschen drüber, weil du dann irgendwie so ein ganzes Volk verurteilst und keine Ahnung was. Es ist einfach super complicated. Ich weiß noch, vor 2-3 Jahren oder so, bevor das, glaube ich, war, haben wir einmal auch darüber gesprochen und haben gesagt, also, oder habe ich zumindest auch gesagt, ich habe diesen Konflikt noch nie so ganz verstanden, Gazastreifen und Co. Und er ist jetzt nicht einfacher geworden, sozusagen.
Naja. Aber ich finde es interessant, wie einnehmend das auch ist, so in meiner Sichtbarkeit, wenn ich so einfach, gerade bei Instagram, wenn ich so gucke, wie viele Menschen sich da positionieren und dann auch in Stories halt. Also ich hab das Gefühl, dass es so, zieht sich auch schon eine Weile. So, und jeden Tag, wenn ich mal in Instagram reingucke, habe ich immer wieder Leute aus meinem, das sind ja alles Leute, die ich kenne, das sind jetzt nicht nur irgendwelche komischen irgendwelche Online-Aktivisten oder so, die das sind wirklich Leute aus ehemalige Schulkameraden und sonst was.
Ja.
Das, wie viele Leute sich da positionieren und dann auch quasi auch Kritik äußern und sich da auch irgendwie zu Wort melden. Das fand ich irgendwie interessant, weil ich das Gefühl hatte, in anderen Weltkonflikten war das, wie soll ich sagen, man hätte diesen Zyklus, ne? Am Anfang ist super präsent und jeder sagt was dazu und dann nach 3 Wochen webt das so ab und es gibt vereinzelt, die sich da noch irgendwie äußern. Und das ist relativ, relativ konstant gefühlt, auch immer noch.
Ich hatte da so eine kleine Theorie zu, auf der Rückfahrt mit Chiara. Ich weiß nicht, ob die clever ist oder ob die dumm ist, können wir darüber diskutieren, oder können wir darüber sprechen. Weil, also, ich habe mir gedacht, dass, ich glaube, dass sich viele, also, weil ich habe auch hier in der Uni-Wiese zum Beispiel gesehen, viele Pro-Palästina Demonstrationen sozusagen. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, okay, ne, also nur weil du pro-Palästina bist, heißt ja nicht, dass du jetzt gegen alle Juden bist und so weiter, das muss man wieder differenzieren, bla bla bla. Aber grundsätzlich, warum, auch in Social Media ist bei mir so, ich sehe da quasi keinen, der pro-Israel sozusagen irgendwie meint, verkünden zu müssen oder sonst irgendwas, sondern ist eigentlich immer pro-Palästina. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und für mich war eine der logischsten Erklärungen, die man bestimmt auch aushebeln kann, keine Ahnung, aber erstmal sonst blau gesprochen, dass ja Palästina quasi keine richtige Stimme sozusagen hat. Also wenn wir jetzt nehmen wir Ukraine, Russland, so, du hast die russische Seite, die halt super viel sendet, du hast die Ukraine, die super viel sendet, du hast, du hast ganz viele verschiedene Meinungen, die kursieren, du kannst die Leute sehen, du kannst deren Meinungen hören und kannst dir dann ein Bild machen sozusagen. Und ich glaube, das Problem in diesem Konflikt ist, dass Palästina quasi keine richtige Stimme hat. Weil du hast quasi die Hamas, die dann da quasi ja auch so halb gewählte Regierung irgendwie ist, so halbwissen, I don't know, wie genau das irgendwie so, ne? So, das heißt, du hast im Prinzip ja irgendwie eine Terrororganisation, die so ein bisschen auch das Gebiet verwaltet, wie auch immer. So, und das ist jetzt ja keine Quelle, wenn die irgendwas publizieren würden, wo ich jetzt sage, ah ja, das ist jetzt irgendwie die Quelle, die ich besonders quasi ranziehe. So, und dadurch glaube ich, weil dann eben viele Menschen doch irgendwelche Kontakte haben, irgendwelche über 13 Ecken meinetwegen auch, Kontakte quasi in dieses Land und von der Geschichte her man ja auch da empathisch sein kann, im Sinne von, okay, dann wurde da dieses Land da reingesetzt mit Israel und irgendwie hat keiner so richtig Palästinenser gefragt und irgendwie waren die dann so und die haben jetzt irgendwie Pech gehabt sozusagen, glaube ich, dass es halt viele Menschen gibt, die sagen, ich positioniere mich jetzt eher da und erhebe meine Stimme in irgendeiner Form für die, nicht weil ich diese Terrorakte und keine Ahnung was, die diese Aktionen irgendwie von der Hamas gut finde oder sonst irgendwas. Gibt es bestimmt auch Leute, die das so sehen, aber ich glaube, viele versuchen, einem Volk eine Stimme zu geben, die quasi keine Stimme haben, so richtig. Wäre so meine Wahrnehmung von Social Media und so, weil ich, also welcher ist der offizielle Palästina-Account, der mir irgendwie bei Twitter coole Sachen postet und wo ich sehe, okay, das sind irgendwie die Einblicke in das Land und keine Ahnung was, sondern man hat das Gefühl, klar, bei solchen Kriegen oder wie auch immer man das nennen möchte, gibt's immer viel Propaganda so, aber immerhin in diesem Wald der Propaganda von Ukraine und Russland kann ich mir trotzdem versuchen, irgendwie meine Takes rauszuziehen und du hast da irgendwie einigermaßen vielleicht eine neutrale Berichterstattung, die versucht, irgendwie so ein bisschen einzuordnen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, bei Palästina und Israel hast du viele Medien, die eher pro Israel sind, vom Geschichtlichen her, glaube ich, vom Grundgedanken sozusagen irgendwie erstmal, von der Verbundenheit irgendwie, weil du sagst, okay, wir haben da irgendwas gut zu machen und keine Ahnung was. Und der Auslöser jetzt ja erstmal dieser Terroranschlag war für das erneute Aufkochen, auch wenn es natürlich nie ruhig war. Und das natürlich man verurteilen muss, sozusagen. Genau, und ich glaube, du hast halt wenig, wo sich ein Bürger aus Palästina sozusagen, der nicht in irgendeinem Form radikalisiert ist oder keine Ahnung was, wo du deren Ansichten, Motive und keine Ahnung was geteilt wirst. Und ich habe deswegen das Gefühl, dass viele die Stimme für Palästina sozusagen irgendwie erheben, weil sie sonst keine Stimme hätten. Irgendwie so.
Ja, ich finde es schwer zu interpretieren, also schwer zu deuten. Was mir aufgefallen ist, dass viele so Leute halt einfach so das Leid der Menschen irgendwie reposten gefühlt. So, das geht so ein bisschen vielleicht deine Richtung, so nach dem Motto, ey, irgendwer muss zeigen, ne, dass Kinder und ältere Menschen und wer auch immer strugglen. Sowas habe ich tatsächlich oft gesehen und ja, ist schwierig, ich check's nicht so ganz, weil für mich ist irgendwie, ja, also kennst du mich ja, ne? Manchmal, es gibt so Themen, die gehen so ein bisschen an mir vorbei, ja. Nicht weil ich sage, das ist unwichtig, sondern eher, weil ich halt sage, habe ich da, also ist halt nicht im Rahmen der Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, und dann finde ich es halt doch so, was mich halt dann fasziniert, ist halt, wie viele Menschen sich dann positionieren, wo ich mir denke, das ist interessant, also anscheinend ist es für die Menschen sehr deutlich in ihrer Lese, also die Art und Weise, wie die Situation lesen. Und ich finde das bei Kriegen grundsätzlich immer schwierig, und da insbesondere einfach, weil, ne, welche Zeithorizont nimmst du und dann, ja. der ewige Konflikt quasi.
Ja, ich habe bei mir selbst auch beobachtet, dass mir das bei Ukraine, Russland irgendwie leichter fiel, weil ich da die Storyline mehr verstanden habe wahrscheinlich einfach und mir es dann einfach klarer war, okay, von wem geht welche Aggression wem gegenüber, welche Argumente finde ich plausibel und welche irgendwie nicht, und da konnte ich mir einfach besser ein Bild machen und deswegen habe ich da eine klarere Meinung irgendwie zu. Bei Israel und Palästina finde ich das noch, für mich noch deutlicher, dieses irgendwie haben beide hart gelitten. Also irgendwie leiden beide einfach hart und irgendwie ist es nicht geil. Also irgendwie so als Israel-Land, die halt umzingelt sind von irgendwie Feinden, die einfach nur darauf warten, bis sie irgendwelche Artillerie ins Land ballern können eigentlich. Und das dauerhaft so. Also jetzt gar nicht, die Staaten sind mir so ein bisschen Latte, aber jetzt einfach die Menschen an sich sozusagen. Also wenn jetzt du und ich als Podcast in Israel oder in Palästina machen würdest sozusagen, so unser eins. Und genauso Palästina, wenn du die Bilder daraus siehst, denkst du auch so, ach du Heiland, ey, das ist ja absolut katastrophal. Und irgendwie habe ich da gar nicht dieses, oh, man hat das Gefühl, muss irgendwie eine Seite ergreifen, sondern für mich ist es einfach eher dieses, okay, du siehst einfach da auf beiden Seiten irgendwie viel Leid. Und das finde ich irgendwie schwierig. Und dieses Politische, da bin ich, das ist mir eben dann auch zu viel, zu hoch, keine Ahnung, wie viel Kritik an Netanyahu da jetzt ist, die Hamas und dann irgendwie diese politischen Verknüpfungen mit den Ländern drumherum und so weiter und so fort. Es ist mir einfach zu kompliziert, glaube ich, muss ich sagen. Und deswegen sehe ich da einfach nur viel unrechtes Leid irgendwie auf beiden Seiten, was ich irgendwie schwierig finde. Ja,
wie in jedem Konflikt, ne?
Ja, am Ende, natürlich.
Am Ende gewinnt keiner so richtig. Niemand. Also, kein, der jetzt irgendwie sagt, hey, voll gut gerade. So. Ja. Also, egal, ob du jetzt hochrangiger Politiker bist, Anführer von irgendeiner Partei oder was auch immer, oder halt dort lebst, also, daran gewinnt gefühlt keiner. Und das ist halt das,
Und noch viel schwieriger finde ich, also nicht noch viel schwieriger, falsches Wort, aber greifbarer für mich und für uns hier finde ich noch eher dann dieses, was jetzt eben dann hierhin schwappt. Also zum einen aufkommender Rassismus sozusagen gegenüber den Menschen, die halt dann eben für Palästina demonstrieren, protestieren, dass dann man das Gefühl hat, okay, die gleichen Menschen, die vorher, also das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch, aber die Menschen, die ja quasi vorher darüber erzählt haben, dass sie Flüchtlingsheime scheiße finden, haben natürlich jetzt ein neues Feindbild quasi von Gruppierungen, von Menschengruppen, die sich da für ein Land aussprechen sozusagen. Und gleichzeitig hast du dann eben so, wie damals, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dieser komische Skandal mit dieser weirden Frau, die dann irgendwie so eine App gebaut hat, dass du erkennen kannst im Laden, welche Produkte von Juden gemacht wurden. So, dass du halt so sagen kannst, ah, kauft nicht Produkte von Juden. So, wo du denkst so, yo, also das ist irgendwie, das schwappt dann so hier hin, wo man denkt so, hey, das ist einfach so scheiße, dass dieser Konflikt an sich nicht einfach schon da schlimm genug ist, sondern dass du dann halt hier noch so Meinungen oder Leute irgendwie bekämpfen musst, wo du denkst, yo, das, also wenn du jetzt hier so eine App baust, das ist irgendwie ein weirdes Statement, das ist irgendwie ein weirder Move, aber anscheinend hast du so einen Leidensdruck, dass du den irgendwie machen willst, keine Ahnung.
Das ist immer das Faszinierende, weil man denkt ja so, man ist gesellschaftlich so über bestimmte Sachen hinweg. Man hat das so ein bisschen, man hat so ein paar Themen halt hinter sich gelassen im Sinne von, oh, man hat erkennt quasi jede Form der Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise. Man kann das irgendwie abwägen, aber irgendwie zeigt sowas halt immer wieder, dass da fast schon so eine Sehnsucht nach Feindbildern irgendwie besteht. Egal aus welcher Perspektive du das jetzt bewertest. Weil Leute sehen sich danach irgendwie zu sagen, sie können, ja, ich finde das jetzt scheiße, ich finde diese Gruppe scheiße. Und oft am Ende des Tages läuft es ja darauf hinaus, dass es entweder Religion oder Nationalität oder sonst was oder
Geschlecht, Stärke,
Schwäche. Also nimm eigentlich diese Liste, wo man sagt, hey, bitte nicht diskriminieren deswegen. Und am Ende ist es genau das, es läuft immer wieder darauf hinaus. Und irgendwie scheint es so was zu sein, wo wir Menschen immer wieder auf so diese Gruppierungen irgendwie zurückgreifen, um dann halt irgendwie Frust abzulassen oder was auch immer. Oder einen Hass zu schüren. Aus irgendwelchen Gründen, das ist halt, als wir in der Schule waren, haben wir so Geschichtsbücher gelesen und dachten uns, ah, never ever again. So. Ja. Wie dumm waren die damals? Und dann guckst du das heute und denkst dir so, hä? Das Gleiche in Blau irgendwie. Also,
in Blau ist ganz passend, ja.
Ja, weil es Zufall ehrlich gesagt ist, aber deswegen bin ich auch gespannt, was jetzt die Europawahl ergibt. Wir müssen eigentlich nächste Woche mal ein Wahl-O-Mat
machen, ja, glaube ich. Die gute alte 4-Stunden-Folge.
Mindestens. Ne? Ich habe das jetzt gemerkt, als ich Fahrrad gefahren bin, überall hängen jetzt Plakate und die werden jetzt oft. Manchmal denke ich mir so, ey Leute, irgendwie so, wer ist denn euer Berater? Ihr seid ja richtig schlecht. Ich auch, so.
Ja.
Also teilweise denke ich mir so, also mit sehen ja, also vieles sieht ja mittlerweile ganz stylisch aus, so von der, ne, so Aufmachung her, so ein bisschen Instagrammable, aber du denkst dir so, ja, aber ihr müsst doch irgendwie noch eine Message haben. Mhm. Und manche Sachen finde ich super, super so frei von Nachricht. Ich habe dann so ein Plakat gesehen, da stand einfach nur Freiheit.
Ja.
Und ich so, voll.
Und?
Genau.
Come on.
Muss ich alles aus der Nase ziehen.
Total. Ich fand auch bei vielen Plakaten, zum Beispiel von den Grünen, habe ich so gesehen, so einfach nur für mehr Sicherheit. Ja.
Alter, mein Favorite, wo ich wieder denke, also ich finde, es ist ja, also du musst dir immer die Frage stellen, worauf du hast ja wenig Punkte, worauf du Fokus setzen kannst, ne? Und ich frage mich die ganze Zeit, warum gibt es keine, also ich habe keine Plakate gesehen, die irgendwie sowas sagen wie Inflation stoppen oder so. Ich denke, hä, das wäre so im Brainstorming-Session so das Erste, was ich gesagt hätte. Und was ich stattdessen gesehen habe, was stimmt, aber auch gleichzeitig so eine vertane Chance ist, dann gibt es von der SPD so ein geiles Plakat, da steht dann Rechtsdruck stoppen.
Ja, ja.
Und ich denke mir so, ja, aber ihr müsst ja einen Grund geben, warum ihr cooler seid als andere. Und da kommt, also da habe ich irgendwas vermisst, wo ich denke, ja, ihr müsst auch irgendwas anbieten. Ihr könnt ja nicht einfach sagen, ja, das ist doof, so sinngemäß. Und das ist so, oh, Leute, das geht auch besser.
Ich fand total vieles auch überhaupt nicht clever gewählt. Also ich weiß nicht, ob es gerade schlau ist, sich mit Scholz abzulichten als SPD-Spitzenkandidatin, weil ja gerade Scholz auch super in der Kritik steht. Da frage ich mich, ob das jetzt irgendwie so, das ist so, okay, das ist
ein schlauer Move. Übrig, ne?
Ja, halt eben Messages irgendwie drüber zu bringen. Und wie gesagt, ich war, also, aber das ist, da sehe ich auch, dass es vielleicht mein Ding ist. Aber mich kriegen diese ganzen Sicherheitsplakate halt nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe es so ein bisschen mehr verstanden. Weil erst war ich so, hä, was wollt ihr mir alle irgendwie Sicherheit verkaufen? Ich fühle mich hier sicher. Was wollt ihr von mir? Und dann dachte ich so, ah, okay, aber es ist ja Europawahl. Und es geht ja so ein bisschen um Sicherheit in Europa. Und ich glaube, es gibt halt wirklich viele Menschen, die irgendwie, oder einige Menschen, die irgendwie Angst davor haben, dass ein Krieg nach Europa kommt. Und wenn du denen Sicherheit verkaufst, okay, ist vielleicht ein smarter Move. Aber mich catcht er halt irgendwie nicht, weil ich mir dann denke, ja, Sicherheit kaufst du eh. Also keiner sagt doch, ja, uns ist alles scheißegal, so, sondern irgendwie Sicherheit denkt man eh mit, weil alle wollen irgendwie sicher sein. Und das ist jetzt kein Grund, weswegen ich jetzt Partei X wähle, weil ich denke, oh ja, die Partei XY, die gibt mir Sicherheit. Und Partei Y sagt, nein, nein, Sicherheit ist das scheißegal. Wir wollen, keine Ahnung, mehr Karussells am Rhein. Keine Ahnung. Also irgendwie finde ich, das sind auf den ersten Blick einfach schwache Botschaften, die mich irgendwie alle nicht so richtig gecatcht haben irgendwie.
Ja, ich hatte auch, ich fand auch, was habe ich gesehen noch von Volt?
Da dachte ich mir so. Irgendwas mit Arschloch oder so. Also irgend so ein bisschen wie hier True Fruits. Die haben irgendwie auf so provokante Plakate gemacht, damit man irgendwie drauf guckt.
Ja.
Was mit Eis auch?
Nee, und so. das war so ein Dude, der sah aus wie so ein Marketing-Agentur-Mitarbeiter, so. Und ich dachte mir so. Ah, schwierig. Aber das ist bei allem so. Du guckst dir alles an und denkst dir, schwierig.
Ja, nicht genau, das Plakat.
Deswegen bin ich mal gespannt.
Ich glaube, das Plakat war, sei kein Arschloch oder so. Ist ja eigentlich eine gute Message, irgendwie so. Aber irgendwie ist das auch eine komische Wahl.
Oder jetzt mal so ein bisschen aus, ne, so. Ja. Dann habe ich hier eins gesehen, hier auf der Straße, ja. Von den Grünen, da war so ein Hakenkreuz so durchgestrichen, so. Auch so diese gleiche Schiene, ja. So rechts hochstoppen. Und ich dachte mir so, ja, aber. Was man mehr wahrnimmt, ist euren Brand, ne, also jetzt aus der Wahrnehmungsperspektive, ihr packt das ja auf ein Bild, total, so, ja, die Message dahinter ist klar, aber die Assoziation ist halt trotzdem irgendwie doof, ja. Und dann denkst du so, was sind das denn für Holzköpfe, die da, also, ich meine, wir haben ja genug House of Cards geguckt, um das besser machen zu können, also, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt ein Parteimitglied wäre und hätte gesagt, ich kann das jetzt so mitentscheiden, aber ich glaube, die meisten, die da abgebildet werden, haben wahrscheinlich nichts zu kamellen, was auf den Plakaten selbst ist oder halt wenig. Wahrscheinlich ist das irgendwie einfach so, ja, wir hängen jetzt deine Plakate auf irgendwas drauf, keine Ahnung. Ja,
da Hakenkreuz, wir haben das im oder? Griff, verlass dich da drauf.
Du sagst jetzt Arschloch auf dem Plakat, so, okay, cool. Und dann denke ich mir so, ich hätte das irgendwie ganz anders probiert. Einfach nur aus Prinzip hätte ich einfach so Sachen gesagt, die einfach so voll logisch wäre, so, keine Ahnung, in Europa, was fuckt die Leute ab?
Ja, ich könnte mir vorstellen, sowas wie, dass der Freiheitsgedanke ist ja nicht verkehrt, nur mach ihn halt konkreter. Also nach dem Motto, ne, Europa soll ja irgendwie dafür stehen, ne, dass wir irgendwie eine Freiheit behalten, dass es irgendwie offene Grenzen gibt, das finden wir alle geil in Europa. Also dass man sagt, okay, wir wollen mehr Offenheit, also ne, nur das musst du halt dann irgendwie konkreter und präziser formulieren und nicht einfach nur sagen, Freiheit oder keine Ahnung.
Ja, das finde ich aber, ich hatte es gerade zum Nachdenken gemacht, was ist so der Pitch für Europa, der Leute im Alltag wirklich dann interessiert? Mhm. Also, es gibt ja immer die Differenzierung zwischen, okay, es gibt das geopolitische Ideal, wo du sagst, das soll halt ein Gegenpol sein zu anderen Großmächten und so. Okay. Ja, diesen Sicherheitsgedanken, Schutzgedanken, diesen Gemeinschaftsgedanken und so weiter und so fort. Aber das ist ja erstmal so auf so einer sehr abstrakten Ebene. Das tangiert dich ja im Alltag nicht aus, als es beginnt ein Krieg vor deiner Nase. Mhm. Und dann denkst du so, okay, jetzt habe ich halt Emotionen, Sorgen und dann ist es irgendwie doch Thema. Mhm. Aber was sind so die Themen, die dich im Alltag irgendwie, die im Alltag für dich relevant sind? Und ich finde, da sollte man irgendwie anpacken. Wobei ich mich auch gerade frage, ja, außer im Sommerurlaub, wenn ich irgendwie so ein paar Länder überquere, das ist halt so, ein Ding, und genau. Dort froh bin halt dort. Und vielleicht wäre es mal Zeit, irgendwie eine neue Vision für Europa zu skizzieren. Ne? Zum Beispiel jetzt ganz praktisches Beispiel, was total cool wäre in Europa, wenn man quasi so eine Art europäische Rechtsform hätte für Unternehmen. Weil, das habe ich jetzt mitbekommen, das ist super tricky, wenn du ein Unternehmen investierst in Europa, aus Investor-Perspektive, dann musst du dich halt jedes Mal, in jedem Land musst du dich erstmal schlau machen, was ist denn eine GmbH überhaupt? Mhm. Dann musst du zum Notar fahren und das halt, ne? Und da fehlen, also es fehlt halt relativ viel an Flexibilität, was das angeht. Es gibt halt es gibt nicht die europäische Rechtsform, die überall gleich reguliert wird, sonst gibt es für jedes Land irgendwie. Und ich finde, man sollte irgendwie, also jetzt ist das aus Perspektive
ja,
von.
Ja, aber ist okay.
Und dann ist es so, aber es ist halt so. Oder ich mir so, das wäre cool, wenn jetzt Leute sagen würden, hey, wir machen das und das voll cool für welche Nische auch immer. Mhm. Und ich glaube, ich würde ein Plakat machen, wo ich einfach 1000 coole Dinge aufschreibe, die für verschiedene Leute relevant sind, aber wirklich relevant sind, wo die im Alltag merken, so, boah, das wäre voll cool, wenn das jetzt anders wäre, halt besser wäre im europäischen Gedanken. Aber das ist halt die Frage, was sind das für Themen, die Leute im Alltag, so was zum Beispiel im Schulwesen, was könnte Europa für Schulen machen? Mhm. Fragezeichen.
Ja. Habe ich jetzt so spontan nicht die eine Antwort
ist irgendwie schwierig, für, ne? Gell?
Aber genau, also jetzt die größten Berührungspunkte in Schule, die ich jetzt gerade natürlich dir sagen kann, ist, ne, dass die London-Reisen gerade quasi nicht mehr machbar sind, sozusagen. Also weil sie einfach super teuer sind und weil die Schülerinnen und Schüler dann irgendwie sich einen Reisepass besorgen müssen, den haben sie im Zweifel nicht, weil es nicht mehr EU-Land ist und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst schon irgendwie so diesen Gemeinschaftsgedanken halt cleverer runterbrechen, dass du irgendwie sagst, so, keine Ahnung, damit eure Kinder weltoffen oder die Welt bereisen können oder die Welt sehen können oder so, also irgendwie, oder Europa sehen können in irgendeiner Form, dass man das irgendwie so ein bisschen mehr reinbringt, was ja eben genau die Gegenbewegung wäre zu diesem weniger Rechtsruck, weil diese rechte Politik, die wir ja gerade in Europa so ein bisschen sehen, ist ja eher dieses, wir wollen uns eher so ein bisschen einigeln, wir wollen irgendwie die Grenzen irgendwie verschärfen und in diese Richtung, und da kann halt Europa eben ein Gegenentwurf sein, indem man dann vielleicht sagt, okay, wir machen einen Kompromiss, wir versuchen irgendwie ein starkes Europa zu sein, das meinetwegen irgendwie versucht so mit dem Umland zu konkurrieren, aber wir machen das nicht mit den einzelnen Ländern in Europa. Aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung, es ist natürlich jetzt schwer, das einfach so runterzubrechen. Ich finde deinen Gedanken auch gut mit so, ne, du machst einfach nur Messages auf diese Plakate. Das Problem ist, glaube ich, aber, dass wahrscheinlich dann so, wie soll ich sagen, so, wie nennt man das? Statista, so Statistikmenschen dann irgendwie sagen, naja, die Message auf so einem Plakat bringt 5% der Menschen dazu, die Partei zu wählen, und 95% ist, welches Gesicht ist da drauf und wie guckt die Person oder so.
Wahrscheinlich.
Was so schade ist irgendwie, ja.
Aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass, wie soll ich sagen, ich glaube tatsächlich, dass das allgemein bekannte Wissen zu diesem Thema, ich glaube, dass das überholt ist.
Stimmt.
Ich glaube tatsächlich, dass du jetzt durch, also, weil du jetzt aber sagst, okay, alle Konventionen, die existieren, werden jetzt in unserem Wahlkampf gebrochen. Ich glaube, damit fällst du mehr auf, und selbst wenn es dich nicht, wenn es dir kein Sieg einfährt, ich glaube, rein, wenn es darum geht, so, was bleibt hängen und was, wir sind ja auch so Schlaumeier, die sitzen und sagen, das ist ja doof gemacht und das ist doch mal. Aber weil es ja auch so offensichtlich so, man ist müde davon, man kann es ja nicht mehr, also man ist so an dem Punkt, wo man so denkt, war vor 4 Jahren genauso, es war genau, also Leute, lass dich mal was Neues einfallen, und ich glaube, wenn du da jetzt einfach sagst, ich höre jetzt mal eben nicht auf Berater, Leute, die halt sagen, hier, aber es war schon immer so, diese Statistik zeigt, dass ein Gesicht hilft, zieh mal Vendetta-Maske an, guck, was passiert ein
oder nach. Ja, total, meine Schülerinnen und Schüler meinten auch, die dürfen jetzt ja wählen mit 16, ist ja so deren erste Wahl jetzt quasi, so von meinem Pedal-LK zum Beispiel, die meinen auch so, irgendwie ist das komisch, irgendwie will uns keiner haben, so, also irgendwie versucht uns gar keiner zu catchen, weil da sind keine Plakate dabei, die irgendwie die ansprechen in irgendeiner Form. Das wäre ja auch mal clever, so zu sagen, wir.
Ja, ergibt keinen Sinn, weil demografisch gesehen ist der Durchschnittsdeutsche.
Das ist richtig.
Mitte 50.
Nur ich dachte, ich weiß nicht, wie das auffällig ist, aber ich dachte, okay, Leute, die gerade 16 sind, so, für die ist das die erste Wahl. Die finden das vielleicht noch spannend. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass so, sag ich mal, 90% der 16- bis 18-Jährigen, deren erste Wahl das jetzt ist, die gehen quasi wählen. Und das könnten ja dann im Zweifel schon signifikant viele Leute sein, weil Leute in unserem Alter da vielleicht nur 50% der Leute wählen. Deswegen habe ich mir so in meinem Köpfchen gedacht, dass es vielleicht aber keine schlechte Zielgruppe wäre, wenn du besonders diese Erst- und Zweitwähler quasi ansprichst, indem du einfach mal sagst, yo, Demografie schön und gut, aber ich versuche euch mal anzusprechen, und damit gewinnst du vielleicht nicht die Wahl, aber damit wirst du vielleicht stark genug, um irgendwas beizutragen, weil es noch ein paar gibt, die dann sagen, hey, für meine Kinder wähle ich die Partei, weil die kümmern sich um die Jugend und so. Weiß ich nicht, wäre auch nur so eine These wie deine sozusagen, okay, wir versuchen einen anderen Ansatz mal und gehen mal nicht diesen konservativen, immer gleichen Plan.
Ja, ich habe gerade nochmal das hier so Altersaufbau in Deutschland gesehen. Ich war falsch. Sogar, also 2022 war das die häufigst vertreten, also die am meisten vertretenste Altersgruppe ist bei 60.
Krass.
Zieh das mal ein. Also, das war ganz kurz, du. Das ist ja schon so manchmal, du gehst durch die Innenstadt, fühlst dich wie ein Zombieland. Ne? Also jetzt kein nicht respektlos gemeint, aber du bist umgeben von sehr, sehr alten, gebrechlichen Leuten, die sich halt gerade so irgendwie so, ne, weil ich rede jetzt von der Toast, aber Innenstadt, die ist halt auch nur designed für solche Leute in dem Alter, weil das einzige exakt, so. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt jetzt schon so eine Realität, wo du sagst, okay, warte mal, wir haben jetzt 2024, so, das Durchschnittsalter, also durchschnittliche Überlebensdauer liegt ja wahrscheinlich so bei 80 oder bei Frauen, bei Männern irgendwie 75 irgendwie so.
Genau, ist, ne? Das ist tatsächlich noch relativ niedrig. Das heißt, ich dachte irgendwie, es wäre höher mittlerweile. Aber ja.
Im Schnitt halt wahrscheinlich dann doch nicht, ne? Also, aber das heißt, so wir reden jetzt von so 10, 15 Jahren, dann hast du aber diese Hauptbevölkerungsschicht einfach, puff. Das wird interessant. Weil, ist im Sinne von, was hat das für Konsequenz? Das jetzt, manchmal, das ist halt auch so ein Ding, du hast ja so Bauphasen gehabt, immer wieder, so in verschiedenen Städten, wo halt Neubaugebiete hochgezogen wurden. Und es gibt ja quasi jetzt, weiß ich, Leute, die jetzt wahrscheinlich so 60, 70 sind, haben wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, vor 40 Jahren gebaut oder was auch immer. Die Häuser sind jetzt aus den 70ern oder aus den 80ern. Halt wahrscheinlich auch ziemlich, halt nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Und ich kann mir vorstellen, dass oft ziehst du ja da nicht um. Das heißt, was du ja heute oft hast, dass du gehst halt in irgendeinen Stadtteil, das ist so, oh, da stehen halt Häuser, die sind alle aus den 60ern, 70ern, 80ern, whatever. Und da wohnen halt eben Oma und Opa irgendwie drin gefühlt. Mhm. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie dann so innerhalb von so 5 Jahren einfach so ein ganzer Häuserblock einfach quasi dann Eigentümerwechsel erfährt, wo dann die Enkel und so weiter nachziehen. Und fand ich super spannend. Ich habe mal so ein Doku gesehen jetzt vor kurzem über Japan. In Japan ist es so, du hast ja Millionen von Häusern, die einfach leer stehen. Die kannst du für einen Euro kaufen.
Ah, da gibt's diese Geister-Cities auch so, ne? Also da gibt's so Ghost Towns.
Ja, nicht nur Cities, sondern einfach nur, du hast halt einfach, du hast eine Stadt oder Dorf und da ist einfach, die Hälfte der Häuser steht einfach leer, weil einfach die Bevölkerung in Japan noch, also die hat das quasi schon hinter sich. Mhm. Und spannend ist halt, was mit den Immobilienpreisen passiert. Und das ist halt auch so ein, wie soll ich sagen, ist auch ein Trugschluss, glaube ich, dass man halt einfach denkt, so, naja, wenn ich dann Haus erbe und alles cool so. Mhm. Nee, was passiert denn dann, wenn eben in 10, 15 Jahren einfach so viel zu viele Häuser plötzlich auf dem Markt sind, wo du denkst, die sind halt nicht geil, die sind halt uralt, keiner hat die gepflegt und so weiter. Mhm. Und ist mir gerade noch irgendwie so bewusst geworden, du bist gerade über wen sprichst du an, demografisch gesehen, oder guckst dir das Ding an, denkst du so, das hat Herr Füllenbach damals schon gesagt. Er hat Kundenunterricht gefühlt. Und jetzt, ja, ich. Das,
Ja,
fuck mal.
Ich wollte nur sagen, du siehst es ja aber auch so ein bisschen bei vielen Parteien. Ja, in Deutschland vielleicht geht so einigermaßen, ehrlicherweise. Aber die Leute, die Politik betreiben, die man sehen soll und die man sieht, die Leute nach vorne schieben, sozusagen Spitzenkandidaten, sind ja jetzt nicht die coolen 35-, 40-Jährigen sozusagen, ne, wo man sagt, okay, die stehen irgendwie im Leben, die haben einen Plan und keine Ahnung was. Das sind ja auch in der Regel die Menschen, die schon irgendwie etwas älter sind. Ich finde, hier geht's ja noch einigermaßen, so muss ich jetzt wirklich sagen, die sind ja jetzt nicht, also ich finde, das geht noch. Aber wenn du jetzt ja ne, die Amerika-Wahl einfach anguckst zum Beispiel, ne,
da.
Also das ist ja Wahnsinn. So vom Alter, welche Menschen da quasi Let's noch komplett antreten. So, dass du denkst, okay, wie sollen denn da irgendwelche 20-Jährigen abgeholt werden, wenn sie Leute, die älter als ihre Opas sind, quasi wählen. So.
Ja, ich frage mich halt immer wieder so, also mich selbst dann, wenn ich jetzt noch mal die gleiche Anzahl Lebenserfahrung noch mal draufklatsche, angenommen, wir sind jetzt irgendwie Mitte 16 oder so, werden so eklig verbittert sein.
Ich werde nicht schlauer sein, auf gar keinen Fall.
Ich bin jetzt schon keine Ahnung, Mitte 30, wie alt sind wir, scheint kein Plan. Jetzt schon so manchmal so ein, ich bin nämlich wie so ein 80-Jähriger, der am Fenster steht und sich denkt, ich hab gestern nur rummoppern. Ja, wie wird das denn sein in 30 Jahren?
Nicht besser.
Also ich würde mich doch selber zurückziehen und sagen, hey, ich überlasse mal das Feld den Leuten, die noch nicht irgendwie Menschenhass quasi vorprogrammiert in sich drin haben, weil 60 Jahre
habe ich alles gesehen. Musste ich mit allem.
Ja, also
natürlich als Spitze getrieben, aber ja, ich verstehe total deinen Punkt, weil überleg einfach mal unsere Sicht von jetzt mit vor 5 Jahren, vor 6, 7 Jahren. Das ändert sich einfach total krass und man entfernt sich ja von Meinungen und wie auch immer. Klar, so, ich habe schon das Gefühl, dass man so eine gewisse, selbst ich als jemand, der keine Ahnung von großem Allgemeinwissen hat, man automatisch nimmt man einfach so ein bisschen mehr auf und hat so ein bisschen mehr Erfahrung. Das merke ich ja im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, dass man manchmal so ist, wenn die sich dann Sorgen um ihre Steuererklärung machen oder keine Ahnung, denkt man so, ja, entspann dich, das wird und so.
Ja.
Wenn du anfängst zu studieren, denkst du, oh Gott, die Uni ist so groß, soll ich es jemals schaffen? Und merkst du, nee, es läuft. Und so diese Ruhe kriegst du irgendwie rein. Aber die wird ja nicht noch höher skalieren jetzt sozusagen. Also ich bin jetzt ja irgendwie, wie alt sind wir? 32, ne? 32 sind wir, glaube ich.
Nee, älter.
Wirklich? Warte mal.
Muss 91? Ja. Und wir werden
33. Wir werden 33.
Nee, 91.
Ja. Okay, wir sind 32. So, fühlt sich schon älter an, ne? Nein, also, aber wie du sagst, wenn ich jetzt da 30 Jahre nochmal drauf addiere, dann habe ich nicht das Gefühl, ich werde, keine Ahnung, 100% ruhiger sein, 100% schlauer und keine Ahnung. Auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall. Du wirst nischiger. Du wirst vielleicht in deinen Gebieten, die dich jetzt interessieren, wirst du irgendwie vielleicht cleverer drin sein und so. Aber dafür stumpfst du in anderen Gebieten halt auch im Zweifel total ab. Und das finde ich nicht die beste Eigenschaft für Politik im Zweifel. Also, so muss man natürlich auch nicht sein, aber wenn ich jetzt mich betrachte, dann weiß ich, okay, ich habe ja irgendwie jetzt auch, wenn man dann irgendwann Kinder kriegt und keine Ahnung was, dann hast du ja irgendwann auch einen Fokus für gewisse, du hast aber nicht mehr so viel Zeit am Tag, um dir um alles irgendwie Gedanken zu machen und dann ist ja auch okay. Mm. Aber dann würde ich auch tippen, dann gibt es einfach Menschen, die da besser für berufen sind, Politik zu betreiben als ich, hundertprozentig.
Ja, plus, was mir immer komisch kommt, so als Idee, ist Menschen, die in die Politik gehen, die aber auch quasi die Politik gelernt haben.
Mhm.
In ihrem Lebenslauf. Also Menschen, die quasi gesagt haben, ich habe Politikwissenschaften studiert, danach war ich aktiv in Partei XY mein Leben lang und bin jetzt quasi ready, um jetzt auch mal hier ein bisschen was zu machen. Mhm. So. Jetzt über Bürgermeisterposten hinaus, jetzt mache ich hier irgendwie, keine Ahnung. Ich mir so, das ist für mich so eine ganz, ganz komische Vorstellung, dass man quasi in diese Bubble nie verlassen hat. Dass man quasi in dieser Bubble, also Politbubble, so quasi seinen Weg gemacht hat. Das hat natürlich Vorteile. Du kennst das Game, du kennst die Theorie dahinter, bla bla. Aber du bist halt voll im Game und voll in der Theorie. Und ich glaube auch nicht, dass das von Vorteil ist. Gerade in so Zeiten, wo auch einfach mal so ein bisschen anders denken vielleicht auch mal hilft. Gerade bei Plakaten. So, dass du einfach sagst, hey, wir machen das mal anders als sonst. Und das ist mir irgendwie suspekt, so die Idee, dass man, ich finde, man sollte, ich finde das cooler, wenn man einfach was anderes gemacht hat und dann sagt, hey, jetzt schreibe ich mal Gesetze oder entwerfe mal Gesetze für das, was ich vielleicht auch kenne. Aus der anderen Perspektive.
Ich verstehe deinen Punkt, aber irgendwie ist bei mir ein anderes Gefühl, dass das irgendwie auslöst, weil irgendwie ich so ein bisschen denke, dann hast du da jemanden, der versteht das Spiel zu spielen und ich würde ihm auch zutrauen, dass er eben noch andere Interessen sozusagen hat. Klar kannst du, ne, wie, keine Ahnung, der super Physik-Nerd, der auf einmal Physiklehrer wird und so, ne, der ist natürlich sehr eingeschränkt in seinem Denken, vielleicht so potenziell so, ne, weil der halt dann auch nie Schule verlassen hat, den Kosmos, und dann bringt's total frischen Wind rein, wenn Leute von außen quasi kommen und das mal aufrütteln. Deswegen, ich glaube, dass es irgendwie so die Mischung dann ausmacht, aber nur um nochmal den Politikwissenschaftler so ein bisschen Schutz zu nehmen, ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen, so wie du und ich dann im Zweifel, die halt dann so mäßig Ahnung von der Politik haben quasi und wie es so läuft. Und das ist, glaube ich, schon übertrieben. So, dass man halt so, also von den Vorgängen, wie halt Politik funktioniert auf kommunaler Ebene und Aufstiegschancen, bla 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 und so. So. Und ich glaube, dass viele Leute, die dann von außen sagen, die, keine Ahnung, jetzt Lehrer sind oder keine Ahnung was für Menschen sind, ich glaube, es ist immer leicht zu sagen, ja, ich würde das und das irgendwie ändern. Und dann kommen sie in diesen Politikapparat und merken, ah nee, so funktioniert es ja gar nicht. Haben dann große Töne gespuckt und haben gesagt, ich werde das alles ändern. Dann kommen sie ins Amt und merken, ah nee, so funktioniert Politik nicht. Das kann natürlich eine Chance sein, weil dann da jemand aufzeigen kann, hä, warum muss es denn so laufen? Wir können es doch auch irgendwie anders machen. Aber in meinem Kopf stelle ich mir gerade eher vor, jemand, der versteht, wie das Spiel zu spielen ist, der Politikwissenschaftler, wenn wir es ihm jetzt mal unterstellen sozusagen, der aber trotzdem frischen Wind sozusagen reinbringen will, versteht vielleicht eher das Spiel zu spielen hin zu Veränderungen, weil er die Abläufe kennt und nicht einfach dann großen Mächtigen zur Seite genommen und gesagt hat, ja, pass mal auf, Junge. Also wenn ich jetzt da reinkommen würde und sagen würde, ich habe voll die geilen Ideen, dann kommt da irgendwer Erfahrenes und sagt, nein, so läuft es hier nicht. Dann sage ich, okay, weil du weißt es noch nicht, vielleicht nicht sozusagen, ne? Und der andere wüsste dann vielleicht, nein, nein, sieh mal hier. In Paragraph Y steht, man kann diesen Antrag stellen bei dieser Versammlung und so kann ich hier irgendwas
disrupten.
Aber das ist natürlich einmal sehr positiv auf den geblickt und einmal sehr negativ wahrscheinlich. Also das ist.
Die Frage ist halt, was ist halt. Was ist halt das bisschen auch, was wäre das Ziel quasi? Ist es so, dass man sagt, okay, der aktuelle Stand, wie Prozesse laufen und so, ist gut und läuft? Da kann man sagen, ja, okay, dann gebe ich dir völlig recht. Und jemand, der die Prozesse so kennt, kann dann sagen, hey, ich spiele das hier ganz smooth und kann da halt so ein paar Updates reinkriegen, mit möglichst wenig Widerstand, weil ich halt ganz genau weiß, wen muss ich überzeugen, was für Möglichkeiten gibt es und so weiter. Wenn du allerdings sagst, ja, okay, es gibt aber halt systemseitig halt Update-Bedarf, das ist, glaube ich, jemand, der sagt, hey, warte, ich kenne das System gar nicht, aber ich erkenne quasi, wo vielleicht auch Dinge irgendwie komisch laufen und kann das hinterfragen. Ich glaube, dass du das halt eher hast, wenn du halt den Bedarf dazu hast, zu sagen, hey, das System ist halt komisch, man braucht ein paar Updates hier und da. Mhm. Das ist ein bisschen wie, als wenn du sagst, du bist halt jemand, der, weiß ich nicht, Karriere gemacht hat bei Nokia, aber der niemals auf die Idee kommen würde, ein iPhone zu kreieren, weil du halt so gut, dass du es auch kennst. Ne? Du weißt ganz genau so, hey, das ist so, so läuft's halt. Ne? Und ich glaube halt, du brauchst halt jemand anders, der sagt, hey, ich erfinde das Rad neu und mache jetzt das iPhone. Ich glaube, so ähnlich würde ich das hier einschätzen, wenn du sagst, hey, ich finde das System, seit ich alles tutti und es läuft, ist gut, dann gebe ich dir völlig recht, dann ist jemand, der das System in- und auswendig kennt, halt perfekt für halt so kleine Updates. Wenn du jetzt aber sagst, hey, brauchen halt ein großes Update, dann wird es wahrscheinlich schwierig, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau, ich weiß dafür für zu wenig von diesem Politikwissenschaften-Studiengang, weil ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch vielleicht Leute gibt, die das anfangen zu studieren, weil sie eben Dinge verändern wollen, sozusagen systemseitig, und dann dadurch verstehen, wie man sie vielleicht verändern kann oder vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich brauchst du eh immer so ein Team irgendwie, ne? Dann holst du dir halt irgendwie, das ist ja auch positiv gesprochen wahrscheinlich, ist das ja auch so ein bisschen Lobbyarbeit sozusagen, dass du dir halt eben von außen Leute quasi reinholst mit Expertise von Themen, damit du eben einen fremden Blick auf Themen sozusagen bekommst. Ich glaube, dass das wahrscheinlich so eine Person sowieso nicht großartig ändern kann, weil der wahrscheinlich schon in der Kommunalpolitik irgendwie stecken bleibt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht total viele Leute in unserem Alter, jünger und auch ein bisschen älter vielleicht gibt, die sagen, ich will da was verändern. Nur irgendwie kommen die da selten an, wo wir sie sozusagen wahrnehmen. Und ich glaube, dass es da halt irgendwie Gründe für gibt, weil wahrscheinlich die Menschen, die gerade in charge sozusagen sind, oder das System so gebaut ist gerade, dass die Macht, Dinge zu entscheiden und so weiter, quasi da liegt, wo sie halt vorher auch schon lag sozusagen. Die Politik ist, glaube ich, ja so gestrickt, das ist so eine Art Machterhaltungssystem sozusagen. Es ist nicht so ein System, wo man sagt, hey, wir holen jedes Jahr frischen Wind rein und wir wollen irgendwie so ein bisschen fluide sein und keine Ahnung, was man manchmal ja so hört von so jungen Politikern ist, ja, dann habe ich erstmal 10 Jahre Klinken geputzt als Kommunalpolitiker, dann habe ich das gemacht, dann hat mich der Große endlich gesehen und mich an seine Seite geholt und keine Ahnung was. Und ich glaube, da brechen einfach schon viele und brechen auch viele ab.
Naja.
Weil sie halt dann sagen, ja, sorry, aber.
Ja, und das Ding ist halt, gerade wenn du da halt diesen Pfad einschlägst und sagst, du baust halt deine ganze Karriere halt in diese Richtung aus, dann bleiben dir halt auch nicht so viele Alternativen. Stimmt. Das heißt, du bist halt, du navigierst dich so in so eine Sackgasse und dann hängst du da drin fest und dann musst du 10 Jahre warten, bis du hierarchisch endlich mal dran bist in der Parteihierarchie und so weiter. Und
stimmt.
Ja, und wahrscheinlich hast du dann auch nicht so die Option zu sagen, ja gut, ganz ehrlich, ich ziehe mich raus, mach dann 15 Jahre was anderes, komm dann wieder und es gibt diesen ganzen Kommunalkram, ne, den ich sowieso nicht machen wollte, weil es mich gar nicht interessiert vom Impact, den ich dann habe und so weiter. Ja.
Witzig ist, ich habe mir ein großes Thema heute aufgeschrieben von letzter Woche. Das war eben müde von Demokratie? Weil ich so gemerkt habe, ob es jetzt irgendwie in Schule ist oder vor allem der Verein war so ein bisschen Auslöser davon und eben so ein bisschen zwei, drei Podcasts, eben auch nochmal diese AfD-Interviews, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass es jetzt irgendwie wieder mal so ein paar Interviews gab mit AfD-Politikern, wo quasi Journalisten gesagt haben, ah, ich schaffe es, ich entzauber die jetzt und ich krieg das hin, dass alle endlich sehen, dass sie sich widersprechen und dass alles keinen Sinn macht, was sie sagen. Und in den Medien und öffentlichen Wahrnehmungen ist es dann oft so, dass aber diese AfD-Politiker da als Gewinner sozusagen in ihrer Blase rausgehen, weil die natürlich sich die Aussagen rausnehmen, wo sie sagen, hey, hier hat er keine Chance gehabt, wir gegen die anderen und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie verlieren in der Wahrnehmung so die Journalisten oft gegen diese starken, extrem sozusagen Meinungen. Das muss jetzt gar nicht zwingend nur AfD und rechts sein, sondern es gibt wahrscheinlich auch eben in ganz vielen anderen Bereichen. Aber dass so diese sehr, also dass es gerade einfach Menschen gibt, die gefühlt, aus meiner Sicht, Demokratie, Jugendwort, austribbeln. Dass sie halt so sagen, ja, wir leben zwar in diesem demokratischen System, aber ich spiele das jetzt nach meinen Regeln. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir auch gerade fast gesagt haben, was wir uns so ein bisschen wünschen. Dass da mal jemand kommt, der das irgendwie in cool so ein bisschen auch macht. Und wenn ich das aber gerade jetzt so beobachte, sind das im Zweifel für mich gerade nur Kandidatinnen und Kandidaten, wo ich denke, heieiei, hoffentlich sind das nicht die. Und irgendwie nervt mich das, da dann so zuzusehen, wie ein Verein, ein Volk, wie auch immer, also wir als Deutschland sozusagen, da in sowas reinrennen und immer in die Fallen sozusagen tappen. So, weil die Personen einfach mit, aus meiner Sicht, im Zweifel dann unfairen Mitteln spielen. Natürlich lässt das System zu, aber es sind irgendwie keine sauberen Sachen sozusagen, indem ich einfach lüge und dann zum Beispiel sage, nee, das habe ich nie gesagt. Und du siehst aber 10 Interviews, wo genau das gesagt wurde, aber du sagst einfach, nein, habe ich nie gesagt. Und deine Leute jubeln dir zu und sagen, ja, er hat es geschafft. Und du kannst quasi erzählen, was du willst. Und es geht dann gar nicht mehr um diese Inhalte, von denen du auch gerade gesagt hast, dieses Plakat mit den vielen Statements drauf. Das heißt, die Leute gar nicht mehr interessiert. Und dann frage ich mich, ja, aber wie willst du denn dann noch demokratisch sinnvoll Politik betreiben, wenn du quasi gerade gespiegelt kriegst, dass du die meisten Stimmen damit kriegst, indem du einfach Scheiße laberst? Also indem du einfach das sagst, was die Leute hören wollen, indem du einfach polemisch bist sozusagen. Letzter Punkt noch, weil das ist ein schwieriger Spagat, aber zum Beispiel im Verein habe ich das gemerkt, das ist jetzt eine ganz andere Richtung, das hat gar nichts jetzt mit rechts und AfD und sonst irgendwas zu tun, sondern mehr mit, wir hatten Mitgliederversammlung. Und die ging einfach 4 Stunden. So. Also, das heißt, ich habe da protokolliert wie so ein Idiot und musste da 4 Stunden protokollieren, weil da 2 Leute saßen von 80, die ganze Zeit Anträge gestellt haben, die gesagt haben, das verstehe ich nicht, das muss irgendwie anders sein. Aber alle anderen 78 im Raum waren quasi bereit zu sagen, wir können dafür abstimmen, das ist cool, wir gehen da mit. Diese 2 Personen haben in meiner Wahrnehmung, natürlich in deren nicht, also die sind keine bösen Leute. Die haben das, glaube ich, wirklich aus Interesse gefragt, keine Ahnung, und wollten aber, glaube ich, auch so ein bisschen nervig sein, um zu zeigen, so, hey, man muss da irgendwie sauber arbeiten und keine Ahnung was. Und diese Menschen haben für mich dann in dem Fall Demokratie so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich so dachte, ey, in so einer Mitgliederversammlung, ich habe anderes zu tun, als 4 Stunden zu sitzen. Da haben Leute über ein halbes Jahr jetzt Sachen erarbeitet, die vorher rumgeschickt, man konnte was dazu sagen und so weiter und so fort. Und jetzt machen die das hier kaputt und ich versuche jedes Mal, junge Leute zu überreden, kommt doch mal dahin, Mitgliederversammlung ist gar nicht so schlimm. Dann sitzen da so 2 von meinen jungen Leichtathleten und ich sehe in deren Gesichtern und denken sich so, Max, du Idiot, wo hast du uns hier hingeholt? Das ist ja die Hölle. Dann denke ich mir, ja, wie sollen denn die Leute dann lernen, wie sie cool partizipieren können und cool Demokratie betreiben können, wenn Demokratie so einfach kaputt machbar ist irgendwie so. Und natürlich ist sie dann nicht kaputt. Kaputt ist natürlich das falsche Wort in dem Fall. Natürlich ist es eigentlich, man könnte sagen, genau das ist Demokratie. Das wurde auch genau dann eben so gesagt, als wir dann gesagt haben, ja, können wir nicht jetzt abstimmen? Die meisten würden in meinem Kopf war dann so, die werden eh alle dafür stimmen. Es gibt dann 2 Gegenstimmen und 78 dafür stimmen. Und das ist ja eben Demokratie. 78 Leute sagen ja, aber wegen euch können wir das jetzt nicht machen, weil ihr immer weiter rumjammert. Und auf einmal ziehen die dann auch mit ihrem Gelaber, was völlig haltlos ist, was nicht ein halbes Jahr vorbereitet wurde, wo man sagen kann, hier, da sind die Quellen, deswegen müssen wir das so machen, ziehen die auf einmal Stimmen auf ihre Seite. Und dann sagen die auf einmal so, hä, ja, stimmt. der Verein könnte ja wirklich nach diesen Forderungen Geld in seine eigene Tasche stecken, der Vorstand. Das finden wir aber nicht so gut. Und denkt so, ja, es ist aber jetzt 40 Jahre nicht passiert. Es ist in dieser Satzung so sauber geregelt, dass es möglich, dass es irgendwie nach Amtsgericht XY so formuliert werden kann und soll. Worüber diskutieren wir hier? Das ist die Hölle. So. Und wir haben Stunde 4. Am Ende sind eh alle viel zu müde, heben nur ihre Hände, denken nicht mehr drüber nach, was sie irgendwie abstimmen. Und denkt man so, ja. Und dann sagt er noch, ja, aber das ist Demokratie. Ich denke mir so, ja, das ist natürlich Teil von Demokratie. Aber Demokratie macht mehr aus als das irgendwie. Und dann habe ich, das kam irgendwie alles zusammen, dass ich dachte, okay, es gibt irgendwie Leute, die das Politikgame so ein bisschen unsauber spielen. Es gibt Leute, die irgendwie so dann im politischen Sinne in Vereinsstrukturen und so, dass dann so 2-3 Leute, die irgendwie laut sind und rumnerven, für viele gute Leute dann einfach Politik und Demokratie auch kaputt machen können. Und dann kann man sagen, das muss man aushalten. Aber ich verstehe auch, wenn dann junge Leute zum Beispiel sagen, ja, was will ich mir diese Shitshow hier angucken? Dann ziehe ich mich da raus. Ende Gelände.
Ich habe da so ein paar Gedanken gerade. Ein Gedanke, den der mir häufiger schon kam, ist, dass Demokratie ja erstmal an sich nach meinem Verständnis ja nichts über das Ergebnis aussagt. Also, ne?
Der Prozess.
Du kannst theoretisch ja in einem demokratischen System könntest du ja alles aushebeln, demokratisch sauber. Du kannst ja das Grundgesetz ändern, du kannst die Verfassung anpassen, du könntest die krankesten Gesetze in einem sauberen Prozess rausgeben, wenn du quasi es schaffst, genug Menschen von deiner psychotischen Meinung zu überzeugen, könntest du ja in alle Richtungen gehen. Das hat ja erstmal keinerlei Versprechen an das Ergebnis. Und ich glaube, was halt oft so, das ist, wo ich halt merke, dass wenn jetzt Kritik an der Demokratie geäußert wird und man sagt, sind Menschen müde von Demokratie, dass oft für mich der Eindruck besteht, naja, Menschen sind enttäuscht, dass quasi nicht das Ergebnis zustande kommt, was die eigene Meinung repräsentiert.
Ich verstehe, was du meinst, nur ganz kurz, aber ich habe mir ja gerade bewusst so ein bisschen die Prozesse rausgesucht. Also ich verstehe deinen Punkt, nur ich habe mich gerade eher auf die Prozesse konzentriert, so ein bisschen, ne?
Ja, aber ich wollte damit nur sagen, dass nach meinem Verständnis Demokratie ein Prozess ist und nicht ein Ergebnis. Mhm. Ne? Und wenn jetzt quasi in diesem Prozess halt, wie du es gerade beschrieben hast, dann Menschen das quasi für sich da Schlupflöcher nutzen, um halt ihre Weltansicht, ihre Meinung quasi auf eine Art und Weise durchzuboxen, wo man sagt, ey, das ist eigentlich der Prozess nicht so gedacht und eigentlich, ne, ihr zieht quasi damit gerade ganz viele Menschen aus verschiedensten Gründen quasi auf, ja, in so eine blöde Situation, weil ihr A, den Zeit klaut, ihr B, quasi mit unfairen Mitteln spielt und so weiter. Und dann merkst du halt, dass gerade dann, wenn es halt inhaltlich auch noch in eine Richtung geht, wo man sich so denkt, Leute, das ist hier gerade eigentlich nur eine Show, es hat inhaltlich gerade irgendwie gar keinen Platz, dass man dann halt irgendwie auch leicht dazu neigt, zu sagen, boah, ist das jetzt irgendwie, also ist Demokratie, sind Leute müde davon, eigentlich sind Leute nur genervt von anderen Leuten mit anderen Meinungen. Und die dann halt oft auch vielleicht auch mit halt, dass die demokratischen Prinzipien so spielen, wie es ihnen gerade passt, wie du es auch beschrieben hast, ne? Ob das jetzt ein Interview ist, wo jemand quasi einfach lügt und sagt, ja, ist nicht so. Einfach nur mit dem Wissen, hey, das menschliche Gedächtnis ist kurz und Menschen vergessen, es juckt im Zweifel auch niemand. Also Demokratie hat ja erstmal nichts nach, also leider ist es ja so, dass es gar nicht im Kern darum geht, was ist die Wahrheit, sondern was ist das, was die meisten Menschen glauben und glauben wollen.
Absolut.
Und da merkst du halt, wieso einfach so Prinzipien ineinander clashen. Und was ich mir halt oft denke, ist halt, wenn man so historisch nochmal so draufschaut und sich so denkt, ja gut, ist es quasi schon das Endgame. So ist Demokratie, wie wir es heute designt haben, ist das schon so, geht das nicht noch besser? Und deswegen bin ich auch manchmal an einem Punkt, wo ich sage, manchmal fühlt es sich an, als bräuchte man so eine Art Software-Update, wo man sagt, hey, wir haben ein paar Bugs gefixt, so prozessuale Möglichkeiten eben, ne? Oder dass man sagt, hey, wir müssen mehr nach, weiß ich nicht, nach Wahrheit streben, oder es gibt quasi irgendwie Konsequenzen dafür, wenn man konsequent einfach lügt oder was auch immer. Da gibt's ja, kann man jetzt hin und her diskutieren, ob das überhaupt strebenswert ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir sind halt in diesem Status quo. Leute gucken drauf, denken sich, der Prozess ist halt nicht geil. Es gibt halt die Möglichkeit, unsauber zu spielen. Aber dann ist halt die Frage, was ist die Konsequenz? Und für mich ist oft halt die Konsequenz zu sagen, eigentlich, wenn wir sagen, wir sind nicht zufrieden, wie es läuft, dann macht man halt so eine Art Demokratie-Update, dass man sagt, hey, wir sind gerade auf Version 2, wir wollen auf 2.2 und diese Änderung fügen wir mit ein. Und deswegen meinte ich auch, ne, man, so wie es halt heute ist, da merkt man halt immer wieder so, ob es jetzt 20 Jahre dauert, 30 Jahre, 50 Jahre, aber du hast immer wieder so wellenartig Momente, wo man sagt so, ey, warte mal, die aktuelle Bewegung, ne, Rechtsdruck und so weiter, das haben wir doch schon mal irgendwo in den Geschichtsbüchern so gelesen. Und da merkst du halt so, irgendwas erlaubt, also ermöglicht, dass sowas halt passiert. Und das ist halt die Frage, ist das System halt, wie es ist, gut genug oder eben, oder braucht man dann halt ein Update? Und das ist, finde ich, eine der schwierigsten Fragen ever, weil es halt in so viele Richtungen sehr schwierig ist, Sachen anzupassen und zu versuchen, die Konsequenzen abzuschätzen. Und ich glaube tatsächlich, so mein Bauchgefühl sagt mir, dass wenn man so in 100 Jahren zurückschaut, dass sich so denkt, war die Demokratie oder die Staatsform oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, war das schon ideal quasi? Gab es keine bessere Version? Da wird man wahrscheinlich sagen, naja, in der Historie betrachtet war es zu dem Zeitpunkt das Beste, was man kannte, aber man hat 50 Jahre später noch eine coole Version rausgebracht, wo eben bestimmte menschliche einfach Schwächen ausgehebelt wurden, so wie man wird müde nach 4 Stunden und dann stimmt man irgendwie ab. So, solche Dinge, die man halt über Menschen weiß, die muss man im Zweifel berücksichtigen und dann muss man halt irgendwie gegenmodellieren, dass man eben nicht diese Schlupflöcher ausnutzen kann, um halt eben seine Meinung auf eine eklige Art und Weise durchzusetzen. Mhm. Also was sind so die moralischen Standards, die man da noch irgendwie, wie kann man die in Prozesse gießen oder wie kann man die in Verfahren gießen oder in Abläufe oder was auch immer.
Ja, das finde ich total gut, wie du es sagst, weil es genau explizit eben mir jetzt auch gerade bewusst darum ging, nicht zu sagen, die Ergebnisse nerven mich, so, weil das ist dann eben so sozusagen, sondern eben der Prozess, wie da hingekommen wird sozusagen, dass das mich nervt, dass die irgendwie nicht sauber laufen. Wenn andere Ergebnisse bei rumkommen und die in meinen Augen fair, was auch immer fair bedeutet, ne, aber irgendwie sauber als Ergebnis rauskam in der demokratischen Entscheidung, denke ich mir, fein, dann ist das so. Dann kann ich zum Beispiel im Verein immer noch für mich entscheiden, will ich noch weiterhin Teil dieses Vereins sein oder gehe ich jetzt eben raus? So, weil mit dem Ergebnis kann ich nicht mehr leben. Aber wenn der Prozess an sich mich schon abfuckt, dann kann ich finde keinen Verein, wo der nicht so funktioniert sozusagen. Ne? Ja. Also weil diese Prozesse sind ja, durchziehen ja alles und das ist ja auch gut, dass demokratische Prozesse irgendwie allem obliegen oder vielem obliegen. Aber ich sehne mich sehr danach, was du gerade beschrieben hast, im Sinne von, wir brauchen da in irgendeiner Form ein Update, weil Menschen einfach nicht clever genug, nicht eingeschlossen sind, um diese ganzen, um zum Beispiel, ne, einfach die Abteilung Fake News irgendwie zu erkennen. Deswegen gibt es ja immer mehr diese Einordnung, ne? Ich glaube, bei X gibt es sie ja immer noch und ich weiß nicht, ob sie bei Instagram und so mittlerweile auch gibt, diese Community Notes und so, dass dann halt jemand sagen kann, der erzählt hier gerade das und das, aber das ist halt Bullshit. Sieh hier die Quellen. So, das wird natürlich jetzt auch nicht alle Leute überzeugen, aber wenn du sowas als Live-Ticker mitlaufen hast, wenn du dann quasi eine Vermittlerversammlung hast und dann sagt jemand irgendein Bullshit, dann sind ja die seriösen Leute, die halt sagen, okay, ich will das jetzt seriös widerlegen, kann ich ja spontan gar nicht, weil die können ja irgendwas aus dem Hut zaubern und ich kann meine saubere Arbeit in der Zeit gar nicht leisten. Das heißt, ich verliere, wenn die andere Meinung stark und charismatisch und gut formuliert ist, verliere ich im Zweifel, obwohl ich die Wahrheit auf meiner Seite habe und die Recherche und die Quellen und so weiter. Aber die kann ich halt da nicht liefern und dann verliere ich auf einmal. Und das fühlt sich in meinen Augen nicht sauber an. Und da müsste es dieses Update geben in meinen Augen, wo man sagen kann, okay, wir haben hier irgendwie so ein Live-Protokoll mitlaufen. Warum braucht man noch Protokollanten? Super nervig. Kann ich einfach irgendwas das mittippen? So. Und da kommt dann eben sowas, ja, hier, wir gucken mal kurz rein, was für Quellen werden uns denn da vorgeschlagen? Und dann kannst du irgendwie live sagen, hier ist Bullshit, wir haben unsere demokratischen Regeln, sobald du irgendwie 2, 3 Strikes hast mit deinen Formulierungen, wo du dich einfach auf Scheißquellen beziehst, bist du für heute einfach erstmal raus und darfst zwar noch mit abstimmen, aber du hast deine Stimme für heute verwirkt. Ich rede jetzt nur über Vereinsentscheidungen, ne? Ob ich das jetzt hochskalieren würde auf Politik, weiß ich noch nicht so genau, aber ich fände das irgendwie cool, wenn du das wie beim Sport, du kannst irgendwie dann so challengen, du kannst irgendwie beim Volleyball, wenn du sagst, der Ball war aus, obwohl er nicht aus war, dann verlierst du irgendwann dein Challenge-Recht. So, weil du halt für diesen Tag meinetwegen auch nur, aber da wissen alle irgendwann, ja, okay, der erzählt halt auch viel Scheiße und das sehen wir hier schwarz auf weiß und das fände ich irgendwie gut, auch wenn es natürlich die Leute, über die ich mich gerade wahrscheinlich, vor denen ich Sorge habe, dass die sozusagen die Mehrheit bilden, wahrscheinlich auch nicht jucken würde, sozusagen. Das ist halt dann auch wieder wurscht.
Das Interessante ist halt immer, was ich halt interessant finde, ist, eigentlich willst du ja ein System erschaffen, wo niemand quasi so mächtig sein kann, dass er irgendwie allen anderen schaden kann. Das heißt, selbst wenn dein Erzfeind quasi zur Macht kommt, dass, ne, das sagen wir, in Deutschland würde jetzt die AfD auf alles gewinnen und man würde einfach sagen, scheißegal, also weil das System quasi es verhindert, dass die
dass sie irgendwas Schlimmes machen können.
Ja. Exakt, das willst du ja eigentlich, aber dann, das ist halt, ich glaube, das ist halt das grundlegende Dilemma ist, dass du auf der anderen Seite willst du ja auch Einfluss nehmen, du willst ja auch Sachen verbessern, das heißt, du hast diesen Konflikt zwischen, auf der einen Seite willst du als Regierung deine Position stärken, weil du ja mit dem guten Glauben auch in diese Position getreten bist, um zu sagen, ich will Dinge verändern, ich will die Leute voranbringen, ich will Wohlstand schaffen oder was auch immer, ich will das Gesundheitssystem in den Griff kriegen. Das heißt, auf der einen Seite brauchst du quasi mehr Möglichkeiten, mehr Macht, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite willst du ja eigentlich ein System schaffen, was zeitlos ist, wo du sagst, selbst wenn ich in 4 Jahren einen schlechten Tag hatte und die Wahl verliere, dann, wie gesagt, muss ich mir keine Sorgen machen, dass plötzlich irgendwer anders das Game quasi kapert und eben dribbelt und wie auch immer man sagen möchte und dann halt eben alles wieder zunichte macht, was ich aufgebaut habe. Und das heißt, irgendwie ist das, finde ich, das so interessant, weil es halt, wenn du in dieser Position bist, hast du ja auch dieses, du glaubst ja, so unterstelle ich bei den Leuten, dass sie dieses Amt auch annehmen mit den besten Ideen oder mit dem besten, weiß ich nicht, wünschen für sich selbst und für alle anderen. So, die werden sagen, hey, jetzt kann ich endlich zeigen, was für coole Ideen ich habe und so weiter. Und irgendwie brauchst du quasi wahrscheinlich so einen Schlag Menschen, die halt so weitsichtig, selbstlos und weise sind, dass sie sagen, hey, ich nutze diese Zeit, um das System quasi vor Manipulation, Korruption, was auch immer, zu schützen und ich härte quasi, ich mach's 5-mal härter, damit quasi die Verteidigung des Systems quasi gestärkt wird, eben damit kein, egal welche Laune der Natur gerade relevant ist, weil das schwankt ja auch mit, was geopolitisch passiert, wie die Wirtschaftslage ist und so weiter, das prägt ja quasi auch, das hat man ja auch damals in Geschichtsbüchern immer gesagt, guck mal, mit jeder Wirtschaftskrise wird links oder rechts extremer, so gefühlt. Und das Wissen haben wir jetzt, das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir quasi eine Demokratie schaffen, wo halt eben immer noch die Menschen bestimmen, aber nicht mit der Möglichkeit, eben dann auch fundamentalen Schaden anzurichten. Oder eben halt so Dinge zu ermöglichen, das sind so Dinge, die mir durch den Kopf gehen, ist, wie können wir dafür sorgen, dass du quasi im Grunde genommen gar nicht mehr Leistung quasi den Leuten zuschieben kannst, wieder im Sinne von, ne, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich senke den Steuersatz für Selbstständige oder was auch immer, auf null, da würde ich sagen, hey, geil, wähle ich. So aus Eigeninteresse. Aber ne, und das gibt halt verschiedene Farben, es hat ja verschiedene Geschmäcker, ne, Sozialleistungen sind Steuer und so weiter. Dass man einfach sagt, wie kann man halt dafür sorgen, dass du eben halt nicht einfach sagen kannst, ja, ich mache das jetzt für euch und ich erkaufe mir quasi so mit das Recht, quasi Gesetze machen zu können. Und ich finde, wenn man so über solche Sachen länger drüber nachdenkt, dann gibt es einem schon so Ideen, wie kann man eben diese, wie soll ich sagen, dieses Erkaufen von Stimmen und so, wie kann man sowas halt irgendwie anders gestalten?
Federn,
und was ich immer noch interessant finde, so ein bisschen, das kommt so ein bisschen aus der ganzen Krypto-Community, ist halt dieser Gedanke von, erstens, so, es gibt kein Vertrauen mehr, sondern alles wird verifiziert. Ne? Das geht so ein bisschen in deine Richtung, ne? Ist diese Aussage korrekt, ne? Widerspricht das der Vergangenheit? Ja, nein. Aber auch der Gedanke von so, quasi Trennung von Staat und Geld, so ein bisschen in einer bestimmten Form, so ein bisschen angelehnt an diese Trennung von Kirche und Staat damals. Du gesagt, da ist einfach zu viel Geklöckel, es hängt zu viele Leute zusammen. Dass man heute halt sagt, ja, okay, der Staat braucht natürlich Geld für bestimmte Dinge und so, aber die Möglichkeit des Staates, quasi Geld irgendwie zu leihen, wird halt begrenzt so ein bisschen. Oder halt eben, ne, das hat man in Deutschland eigentlich ganz smart gemacht, fand ich, dass man gesagt hat, es gibt eine Schuldengrenze. Mhm. Dass man eben nicht sagen kann, wir nehmen einfach mehr Schulden auf und geben das als Wahlversprechen schnell wieder zurück, um dann halt einfach populär zu sein. Und irgendwie fände ich es total spannend, einfach darüber nachzudenken, was gibt es da für Möglichkeiten, eben halt so ein Update reinzukriegen. Gar nicht so im Sinne von, wir wollen eine bestimmte Richtung lenken, ihr müsst jetzt alle in die Richtung denken oder dahin, sondern eher, wie kann man dafür sorgen, selbst wenn der größte Volltrottel auf einmal eben das Sagen hat, wie kann man dafür sorgen, dass dieser Mensch und diese Gruppe eben nicht alles wieder zerstören kann, was aufgebaut wurde über die letzten Jahre.
Und das ist halt so super schwer, weil wir dann, finde ich, ganz schnell, ich finde es gerade super cool, dass wir eigentlich ganz viel beim Prozess quasi waren und ganz wenig bei den Ergebnissen, weil, wie du ja zu Recht immer angemerkt hast, bei mir auch oft, dass man dann manchmal sagt, so, ja, aber ich will doch, dass alle so denken, ist doch voll smart, das so zu machen, alle müssen doch checken, dass es nicht geil ist. Flüchtlinge sterben zu lassen im Wasser sozusagen irgendwie so, ne? Aber wenn wir jetzt irgendwie sagen, ne, wie können wir dann ein System bauen, das quasi die Idiotenmeinung sozusagen irgendwie abmildert, brauchst du ja auch irgendwen, der das hier definiert. Und das Problem ist, glaube ich, dann ganz schnell, dass du, also wo setzt du dann an, zu sagen, das geht jetzt eben nicht mehr und das geht, ne? Also wenn wir so einfache Beispiele nehmen wie jemand, der wieder sagen kann, okay, wir schließen die Grenzen sozusagen zu unseren Nachbarländern, so. Würde ich jetzt sagen, wäre jetzt für mich eine Idiotenmeinung sozusagen, ne? Aber in diesem System können wir das ja nicht als Option wehtun. Wir können ja nicht sagen, ja, das ist so eine Meinung, die können wir nicht zulassen, sondern, und dann könnte ich mir vorstellen, dann ist dieses System wieder doch nur so oberflächlich, dass dann doch wieder vieles funktioniert, weißt du? Weil ohne das jetzt sozusagen
zu denken, so, das ist irgendwie. Ich würde gar nicht auf die Meinungsebene gehen, ne? Also, das meinte ich ja, ne? Das System muss halt selbst, also, es müsste halt quasi möglich sein, dass jetzt, weiß ich, eine Partei gewählt wird, meinetwegen, die einfach sagt, ja, wir schließen jetzt alle Grenzen. Wir führen jetzt Zölle ein, bauen dann Mauer, ob Deutsch oder Robot. Und diese Meinung müsste möglich sein, aber es müsste gleichzeitig quasi, und das ist ja auch oft so der Vorteil von so einer Föderation, dann hast du aber quasi zwar diese Partei, vielleicht, die das entscheidet, aber die haben nicht das letzte Wort oder können nicht
abschließend
das durchsetzen. Ne? Dass man einfach sagt, man braucht so, oder die können das zwar vorschlagen, aber die haben keine Möglichkeit, das zu finanzieren. Also die können quasi einfach nicht hingehen und sagen, wir ziehen jetzt einen Zaun um Deutschland herum, weil dieser Zaun würde halt Millionen, Milliarden von Euro kosten, aber die können nicht einfach sagen, ja, wir erschaffen dieses Geld und zahlen das Handwerkern, wem auch immer, die das dann bauen. So, das heißt, es gibt so quasi Mechanismen, die du rein kannst du ähnlich wie so diese ganzen, es gibt ja so Schutzmechanismen, die sagen, du kannst nicht einfach so mal eben so die Verfassung anpassen. So, das Grundgesetz bedarf halt bestimmte Mehrheitsabstimmung, bla bla bla. Sowas ist ja, geht ja in die Richtung. Oder halt, dass man sagt halt, ja, du kannst halt bestimmte Sachen nicht einfach so ändern. So, dass man einfach sagt, man härtet quasi bestimmte Mechanismen, nicht zwangsläufig, indem man sagt, das ist die richtige Meinung, das ist die falsche Meinung, sondern einfach, welche Meinung auch immer hast, du kannst die krankesten Ideen haben. Aber du kannst es faktisch nicht umsetzen, weil deine Möglichkeit auch zum Beispiel Einsatz vom Militär ist ja auch so ein Thema. Ne? Man sagt halt, du kannst ja noch nicht sagen, man schafft das Militär ab, das wäre ja naiv. Ne? Das heißt, was ist die richtige Balance zwischen, naja, für den Verteidigungsfall kannst du militärisch eben handeln, aber du kannst zum Beispiel keinen Angriff. Dafür gibt es ja auch aktuell immer wieder, gab es ja auch Gesetzesänderungen in der Historie, in den letzten 100 Jahren, was auch immer, die gesagt haben, naja, das ein Angriffskrieg kannst du nur beginnen, wenn. Oder eben gar nicht, oder, ne? Und da, ich denke eher an so Dinge, die halt eben, die halt jetzt, wo man jetzt halt merkt, so, es ist ja auch okay, es kann ja ein Szenario geben, wo man sagt, Europa macht die Grenzen zu, was auch immer passiert, ne? Keine Ahnung. Fällt mir zwar schwer, sich das vorzustellen, aber keine Ahnung. World War Z, ne? Zombie-Apokalypse und so. Da willst du auch nicht sagen, ja, ne? es muss alles irgendwie von vornherein ausgehen. Es kann ja immer, oder Aliens greifen. Ein an und man will eine Kuppel bauen, whatever. So was ganz Abstruses. Ja. Aber deswegen, auf der Meinungsebene, da wirst du auch, glaube ich, keine einheitliche Meinung finden, weil irgendwer wird immer sagen, der 8-Jährige, der es auf 4 Stunden sieht und sagt, ja, aber es könnte ja sein, das. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt einfach sagst, es gibt halt, die Einschränkungen sind halt irgendwie da, dann ist halt, dann oft kommt halt was ich nachvollziehen kann, aber nicht teile, kommt halt auf der Aussage, ja, aber dann ist man ja nicht mehr flexibel politisch. Und dann muss man halt eben für sich selber halt entscheiden, ja, gebe ich denn der Regierung diese Rolle? Muss die Regierung überhaupt flexibel sein? Muss die überhaupt neue Trends in der Wirtschaft erkennen und darauf handeln? Muss die Regierung mir sagen, kauf jetzt eine Wärmepumpe? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, man kann halt nicht beides haben. Du kannst halt nicht sagen, ich optimiere auf Flexibilität und Entscheidungsfreudigkeit und ich optimiere auf gleichzeitig aber auf Langlebigkeit und Unveränderbarkeit der Prozesse. Und das ist halt so ein Konflikt. Und ich glaube, da ist halt dann hat man auch verschiedene politische Ideologien und sagt, bin ich eher pro quasi safe Demokratie, wo ich sagen kann, die Demokratie wird auch die nächsten 100 Jahre Demokratie sein, in einer sehr abgewandelten, langsamen Form. Oder will ich eben halt eher eine, ich sag mal, spritzige, agile Regierung, die halt alles mögliche entscheiden kann. Und wie gesagt, beides geht halt. Ne? Und ich glaube halt oft ist es gerade so, wenn eben die Wirtschaft auch so schwächelt, da sagt man, ja, ich bräuchte mir jetzt irgendwie am besten so einen klassischen Monarchen, der einfach alles entscheidet. Und dann denkst du dir so, ja, das wäre vielleicht für den Moment ganz smart, aber ich würde es auch nicht. Ja. Und das ist halt irgendwie der Punkt. Ne? Und ich tendiere halt persönlich immer mehr dazu zu sagen, ja, eigentlich, ne, weil man halt eben die Rolle vom Staat halt definiert und sagt, hey, kümmere dich halt um, damit es uns allen so gut geht, aber kümmere dich nicht auf der auf der individuellen Ebene, sondern kümmere dich halt um die Regeln und dass die eingehalten werden und überlass den Rest halt irgendwie Leuten, ne? Also, ob, ne? Und also, ja. Und misch dich da nicht zu sehr ein. Und das ist halt, und dann sagen wir viele, ja, gut, aber dann ist ja ungerecht. Das ist ja, dann wer sorgt denn für den Gerechtigkeitsausgleich? Und da merkst du halt, wenn ich so selber so laut drüber nachdenke, merke ich halt so, ja, und so entstehen halt eben die verschiedenen Richtungen und auch dafür, dass wir keinen Konsens haben. Mhm. Man dreht so ein bisschen im Kreis am Ende des Tages und,
ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin wollte, aber das ist,
nee,
da, aber ich verrenne mich dann so.
Irgendwie. Aber es war trotzdem total spannend, weil ich vielen einfach folgen konnte, die Idee einfach auch interessant finde. Ich habe es gerade versucht, also verstehe ich alles, was du gesagt hast. Ich habe es gerade versucht, sobald du erzählt hast, noch so auf Vereinsebene oder also Schulebene runterzubrechen. Das ist natürlich dann nochmal ein bisschen was anderes sozusagen, weil da ist jetzt die Frage, was sind dann quasi. Also bei so einer Mitgliederversammlung geht es ja einfach nur stupide um zum Beispiel so Satzungsänderungen, wo man sagt, es gibt ein neues Gesetz und jetzt müssen wir da reinschreiben, Beisitzer müssen gewählt werden von der Mitgliederversammlung. Und darüber haben wir ungefähr 3/4 Stunde diskutiert, dass es diese Gesetzesänderung gibt und wir das müssen jetzt einpflegen. Und da gab es einfach Diskussionen, wo man sagt, ja, wir können es einfach reinschreiben, wir haben es eh immer so gemacht. Es ist einfach nur jetzt, dass es in der Satzung steht. So. Und das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast und so, da sehe ich noch keine Lösung für diese basisdemokratischen Probleme, so ein bisschen, also diese, wo du halt nicht sagst, okay, du hast dann irgendwie noch das Geld getrennt davon und so weiter. Klar, könntest du irgendwie jetzt sagen, okay, du, ja, nee, irgendwie fällt mir das schwer.
Du kannst das halt so, kannst das ja machen wie die Schweiz, du bist gerade, kannst halt sagen, ne, es gibt halt keine Meetings mehr, die 4 Stunden dauern, sondern jeder kriegt einen Brief und dann, oder gehst halt hin und triffst die Entscheidung quasi. Und dann sagen Leute, naja, aber mein Menschenbild erlaubt mir nicht zu mit einem ruhigen Gewissen anzunehmen, dass Menschen, die nicht ich sind, genug Kompetenz haben, um zu entscheiden, ob wir jetzt Gesetz XY machen wollen oder nicht. Das heißt, das gäbe ja andere Modelle, wo du sagst, auf der einen Seite, dann ersparst du dir diese Diskussion, weil man sagt einfach, hey, triff eine Entscheidung und so. Und du musst dich selber, du bist gerade selbst in der Verantwortung zu sagen, was für Informationen lese ich mit durch, inwiefern mache ich mich schlau, entscheide ich mit oder entscheide ich nicht mit. Und du gehst auf diese direkte Ebene. Das gäbe es ja auch als Modell, was halt ne, nicht weit weg von uns halt so praktiziert wird.
Ich glaube, das soll das ja.
Jetzt kann man sagen.
Nee, ich wollte nur ganz kurz. Ja, ich glaube, das soll das ja quasi sein. Die Mitgliederversammlung, da sind ja quasi alle Mitglieder des Vereins eingeladen. Alle 850 oder 900 Leute sozusagen eingeladen.
Ja, ja,
aber
ja.
Was ist die Praxis? Es kommen davon 60 maximal. Und das heißt, diese Leute repräsentieren dann quasi den ganzen Verein. Und dann wird so getan, als wäre das jetzt die große Basisdemokratie, die es aber nicht ist, weil faktisch sitzen da, es tut mir leid, das ist leider eine Zombieland-Folge, Menschen mindestens, also ich bin da mit 5 anderen der Jüngste sozusagen, ne? Und alle anderen sind deutlich älter, sind alles keine aktiven Sportler mehr, oder wen, also das, nein, das ist gemein, die sind noch in ihrem Alter aktive Sportler, absolut, aber das ist natürlich eine ganz andere, die repräsentieren in keinster Weise die Demografie des Vereins noch nicht mal. Also man könnte sagen, in Deutschland ist es immerhin so, dass die 60-Jährigen immerhin auch für den größten Anteil stehen, sozusagen. Aber im Verein ist es genau das Gegenteil. Du hast unendlich viele Kinder und die Eltern von den Kindern und die Kinder selbst sind ja gar nicht da. Die haben anderes zu tun, als da hinzukommen. Das heißt, faktisch sind da im Zweifel dann Rentnerinnen und Rentner, die halt den Dienstagabend nichts Besseres zu tun haben, sozusagen. Und das fühlt sich dadurch in meinen Augen noch deutlich ausgeglichener, undemokratischer an, als jetzt auf der Politikebene, wo man ja immerhin zugutehalten könnte, naja, die Demografie gibt immerhin den Leuten recht, das, warum sollten nicht auch die am meisten repräsentiert sind, die meisten Stimmen haben, sozusagen. Und da fällt es mir einfach, und da finde ich die Idee gut, wie du sagst, du könntest im Prinzip sagen, so viele Entscheidungen lagerst du aus per Smartphone oder per E-Mail, per Brief, dann versuchst du wirklich mal 400 Stimmen zu kriegen oder 300 Stimmen zu kriegen, aber es sind mehr als 60, immer die gleichen, weil die halt Zeit haben an dem Abend. So. Briefwahl gibt's ja nicht mal.
Du könntest, es gäbe halt so viele Ideen sozusagen. Du könntest ja auch so kommunal könntest du ganz anders agieren. Könntest du, also ich spinne jetzt mal so ein bisschen, aber zum Beispiel, du wohnst jetzt in Troisdorf, ne, weil das ist mein Lieblingsbeispiel. So, und jetzt gibt's ja oft so auch Infrastrukturprojekte, dass man sagt, hey, wir bauen jetzt hier eine neue Brücke über Rhein, weil es voll wichtig ist. So. Okay, cool. Dann wird das ja entschieden. Dann gibt's ja auch oft so, ne, macht man das, macht man nicht. Du könntest auch sagen, ja, so, keine Ahnung, jeder kann mitentscheiden, so GoFundMe-mäßig und quasi sein Geld reinwerfen. Das könnte ja auch genau andersrum da sein, quasi, dass du sagst, es ist nicht so, dass quasi Steuergelder quasi genommen werden und dann allokiert werden, sondern es wird quasi ein Pitch gemacht für, das wollen wir ändern und dann wird gefundet quasi. Und dann kannst du immer noch sagen, eine Progression kannst du immer noch einbauen, dass du sagst, aber du musst halt aktiv dafür entscheide, ist mir das wert. Mhm. So. Und nicht mehr, es wird einfach gemacht und irgendwer profitiert davon, aber ich vielleicht nicht und ich bin gefrustriert und genervt. Mhm. Also ich wollte einfach, also mit dem Beispiel einfach zum Ausdruck bringen, es gibt ja andere Prozesse, die ebenfalls den demokratischen Prinzipien entsprechen, die keinsterweise Widerspruch sind, die aber prozessual anders laufen. Und das ist halt, ne, das finde ich halt so interessant, darüber nachzudenken, dass man einfach weggeht und sagt, ja, man hat zwar bisher immer das so und so gemacht und es gab immer die Repräsentanten, aber wieso kann man nicht für bestimmte Entscheidungen doch direkt wählen? Mhm. Warum, ne, warum macht man nicht direkte Demokratie? Oder warum macht man nicht eben das Opt-in-Prinzip statt das Opt-out-Prinzip, was Opt-out gar nicht faktisch existiert, weil du zahlst ja einen, dann wird es halt eben gemacht. Ja. Genau. Und das fand ich mal interessant, weil das, was ich am Anfang meinte, ne, wenn du, glaube ich, das System kennst, weil du das studiert hast, dann ist das für dich wird als Insider wird klar sein, das funktioniert nicht bei ABCDE. Und das wird nicht funktionieren, das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Aber oft ist es ja so, dass Dinge sich verändern, eben neue Technologie oder neue gesellschaftliche Normen oder was auch immer, wo auf einmal Dinge möglich werden, die undenkbar waren vorher. Und das, ja.
Nur damit ich das noch verstehe, bei dem Beispiel gerade, ich finde es eigentlich clever zu sagen, okay, man macht so eine Art Crowdfunding für bestimmte Themen, die einen interessieren und so weiter und so fort. Aber wie verhinderst du denn da quasi dann, dass sozusagen die mit viel Geld ihre Ziele erreichen und die mit wenig Geld die Ziele eigentlich ignoriert werden? Weil wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, wir haben, sagen wir einfach ganz billig gesagt, 50% Armut in Troisdorf, 50% nicht Armut, was natürlich nicht so ist, aber angenommen, wir hätten diese Verteilung, dann würden ja diese 50%
pro Kopf.
Achso, dass du quasi prozentual, dass du nämlich sagst, an Einkommen berechnet, ist es eine prozentuale
Stimme. Du stimmst sozusagen pro Kopf ab, also deine Stimme ist eine Kopfstimme, aber dein Beitrag ist prozentual von deinem
Einkommen. Okay, verstehe ich.
Das kannst du ja trennen. Kannst du sagen, ne? So, das heißt, wenn du 50-50 hast und das ist ein Projekt, was Menschen hilft, die arschreich sind, dann können die Armen sagen, nee, kein Bock und legen Veto ein und lassen das nicht durch. Und damit ist das Thema. Und andersrum genauso.
Das würde bei den Stimmen funktionieren, aber beim Finanziellen wäre es ja trotzdem noch unausgeglichen, weil natürlich ist das eine Prozent sozusagen des Geldes von den Reichen wird eher die Brücke finanzieren können, als das eine Prozent der Armen sozusagen, im Prinzip.
Ja,
das,
genau.
Also da müsstest du irgendwie noch so ein.
Ja, da kannst du auch sagen, jeder hat den gleichen Beitrag, aber dann würdest du das.
Also genau, das fällt mir noch schwer.
Das wird wahrscheinlich nicht so realistisch sein, sondern was man jetzt ja auch hat, ist, keine Ahnung, wenn ich jetzt was kaufe, ich kaufe mir etwas Teures, für 10.000 Euro kaufe ich mir eine Couch, meinetwegen, dann zahle ich ja quasi die 19% Mehrwertsteuer, die dann auch irgendwo ja reinfließt in irgendeinen Topf, versus wenn sich jemand nur für 1.000 Euro eine Couch kauft, zahlt er ja nur 19% auf den 1.000 Euro. Das heißt, in jeder Transaktion, die wir heute tätigen, egal ob das bei dem Einkommen ist, was progressiv besteuert wird, oder bei den Ausgaben ist es ja auch in der Hinsicht eine Progression, weil je mehr du ausgeben willst, kannst, möchtest, desto mehr zahlst du, zahlst du auch quasi de facto, also absolut zahlst du, prozentual zahlst du in dem Fall genauso viel, aber absolut kriegst du einen höheren Beitrag bei, weil du einfach mehr Geld ausgibst.
Genau, deswegen dachte ich nur gerade, wenn man so sagt, so eine Brücke, die jetzt, sage ich mal, nur den Armen helfen würde, die kommen ja auch prozentual, kommen die dann gar nicht auf den Betrag vielleicht, den diese Brücke quasi kostet.
Was ich sagen wollte, ist, das Prinzip jetzt mal einfach nur in der Denke wäre, sobald du, sagen wir, 51% der Stimmen hast, wird quasi von allen eingezogen.
Okay, verstehe.
Das heißt, dann, du kannst dich nicht rausziehen und sagen, ich zahle nicht mit. Genau, sondern so nach dem Motto, jeder behält so sein.
Also
klar, wird das nicht praktikabel
sein. Ja, aber nur um die Idee zu verstehen.
Aber von der Idee her kannst du sagen, ja gut, man plant halt, bis du nach vorne sagst, hey, wir wollen diese Brücke bauen, alle cool damit. Okay, das bedeutet, nächstes Jahr alle Einnahmen, alle Gelder quasi werden dann einbehalten für diese Brücke, damit die finanziert wird und so weiter.
Verstehe.
Egal, es gibt tausend Gründe, warum das nicht funktionieren kann. Merke ich auch gerade, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, aber du kannst ja trotzdem immer noch Systeme bauen mit Sonderanträgen und so weiter und so fort. Also ist ja aber trotzdem ein netter Gedanke. Und ich glaube, das wurde es schon mal getestet oder wurde zumindest auch mal diskutiert, ob man nicht auf kommunaler Ebene eben ein bisschen mehr basisdemokratisch sozusagen arbeiten will und kann, weil man einfach sagt, okay, eine Fahrradstraße, ob die entstehen soll oder nicht, ist einfach eine sehr gut basisdemokratisch zu entscheidende Entscheidung sozusagen, weil da geht es nicht um Leben und Tod, da geht es nicht um alles kann gestürzt werden, sondern es geht einfach um eine Fahrradstraße. Und da geht es einfach darum, habt ihr Bürgerinnen und Bürger Bock aus Troisdorf, dass es diese Fahrradstraße gibt, so im Prinzip. Und das fände ich cool, wenn das einfach im Zweifel ein bisschen mehr getestet, also da kann man glaube ich ganz gut testen, ob das halt ein System ist, das sich auch irgendwie einigermaßen trägt auf etwas wichtige Entscheidungen.
Das ist einmal so das Interessante, das habe ich im Arbeitskontext ganz häufig, dass Menschen halt, also Kollegen sagen, hey, lass uns mal folgendes Test Und da stelle ich immer die Frage, so ganz provokant, aber was testest du genau? Mhm. Also ab wann, was ist der Punkt, wo du sagst, Test erfolgreich oder eben nicht? Welche und oft ist es bei diesen, und oft finde ich so bei, also bei den Beispielen zur Fahrradstraße, ist es so, hey, war voll erfolgreich, wir haben diese Fahrradstraße gebaut. Am Ende guckst du, was das Ergebnis ist und ob wenn es dir gefällt, sagst du, war erfolgreich, wenn nicht, ist es nicht erfolgreich. Und oft ist es halt, ich glaube, das ist eher so, oft so eine Prinzipiensache, dass du sagst, hey, das ist jetzt das Modell. Mhm. Wir glauben, es ist besser als das vorherige Modell aus dem mit den Kunden. Mhm. Und dann wird das umgesetzt und dann lebt man mit den Konsequenzen und navigiert quasi durch die neu entstandenen Konsequenzen, die halt vorher nicht da waren. Mhm. Neue Prozesse, die du brauchst, vielleicht neue Verhaltensweisen, die du so nicht kanntest oder so. Aber ich glaube, das ist schwierig quasi, einen Test in der Hinsicht zu machen. Weil,
das stimmt. Ja. Das stimmt vor allem, weil wir, das ist eigentlich ganz spannend, wir sind eigentlich jetzt von ich vertraue der Demokratie nicht mehr, also um es polemisch zu formulieren, ich vertraue der Demokratie nicht mehr, die Demokratie nervt mich in gewissen Formen sozusagen, hin zu der Basisdemokratie in gewissen Formen sozusagen gekommen, wo man ja dann auch wieder, um den Rahmen zu schließen zu dem Anfang, den ich da versuche reinzubringen, aber gut, mein Take ist ja weiterhin, dass ich die Sorge habe, dass viele Bürgerinnen und Bürger den Prozess einfach verkacken, der Demokratie. Und na klar kann man dann sagen, dann sind die selber schuld und dann ist das eben so. Das ist eben auch ein Ergebnis sozusagen. Aber ich finde trotzdem, muss ihnen der Prozess leichter gemacht werden. So zum Beispiel wie der Wahl-O-Mat. Den kann man wahrscheinlich auch kritisieren und keine Ahnung was. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der relativ viele Menschen dazu überhaupt bringt, zur Wahl zu gehen und sich eine Meinung zu bilden sozusagen. Und ich finde, solche Hilfsmittel, solche Unterstützungssysteme braucht es halt dann eben umso mehr für so eine Basisdemokratie in irgendeiner Form, auch auf kommunaler Ebene, damit du eben nicht durch die zwei TikTok-Videos, die im Zweifel Bullshit dir verkaufen, aber fancy aussehen, die im Kopf bleiben, beeinflusst sind und nicht durch Fakten und Wahrheiten sozusagen. Ja, es nervt mich einfach.
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, wer auch immer bestimmte Dinge verändern möchte. Das ist basisdemokratisch oder repräsentativ oder wie auch immer. Da musst du halt auch gewillt sein, wenn es ein unfaires System ist. Also wenn wir jetzt sagen, ne, die AfD-Leute, die dribbeln das System, weil die, warum kann der Mensch von der SPD das System nicht auch dribbeln? Mhm. Kämpf doch für deine Sache. Das ist der Punkt. Also wenn man jetzt sagt, okay, es ist gerade, uns fuckt einen ab, dass quasi ein paar Leute das System für sich ausnutzen. Ich bin so, ja, dann musst du auch die Bandagen weglassen und dein und unfair kämpfen, weil sonst gibst du ja auf. Und dann denke ich mir so, da musst du, also wenn wir jetzt sagen, das System ändert sich nicht von heute auf morgen, dann wäre die Erwartungshaltung, dann muss jeder halt eben Zweifel für seine Überzeugung eben genauso unfair spielen. Weil ansonsten hast du ja de facto automatisch aufgegeben. Und das finde ich halt
läppisch. Ja, aber hast du das?
Finde ich läppischer als. Ja, aber das beschreibst du doch so ein bisschen, dass du sagst, hey, die gehen da hin und dann werden irgendwelche Menschen davon überzeugt, dass das voll cool ist und wählen die dann. Und ich bin so, ja, da muss halt irgendwer anders das.
Ja, aber wenn wir das jetzt mal
so, und anders so Meinung capturen und halt mehr Propaganda machen in die andere Richtung, weißt du, ich meine?
Ja, wenn wir
das so also ist immer eine Meinungsmache.
Ja, wenn wir das so übertragen auf so einen Straßenkampf irgendwie, dann bist du, also dann würde ich auch sagen, du musst dann irgendwie der sein, der dem anderen mehr wehtut und du musst irgendwie mit den dreckigen Waffen des anderen spielen, so, wenn der eine Pistole hat, musst du auch eine Pistole haben und so. Klar, man könnte sagen, so auf rein Überlebensebene ist es sinnvoll, aber dann denke ich mir halt, sind wir nicht als Gesellschaft eigentlich weiter und sollten wir dann nicht eben eher damit spielen zu sagen, wir geben den Menschen Hilfsmittel an die Hand, um sich vor diesem Bullshit zu schützen und wir begeben uns nicht auf das gleiche Niveau, weil stell dir mal vor, das würde jetzt faktisch passieren, die ganzen anderen Parteien würden jetzt einfach nur noch Bullshit labern, was wir hören wollen, also eben uns betreffend, also die mir dann oder uns beiden jetzt, sag ich mal, die passenden Sätze erzählen, auch wenn die gar nicht stimmen sozusagen, aber wir sind dann auf einmal so, ja, irgendwie ist das ja doch cool und keine Ahnung und dann haben wir so eine richtige Verdummung, also dann ist ja einfach nur noch, wir erzählen irgendwie Bullshit und dann, wenn die Leute an der Regierung sind, wird sich zeigen, ah ja, es funktioniert alles gar nicht so, dann werden die halt nicht mehr gewählt, aber dann kommt das nächste Mal der Nächste, der nur Scheiße erzählt und irgendwie haben wir dann so einen Scheiße-Zyklus oder nicht? Ist es eine unbegründete Angst? Ich weiß es nicht.
Man verliert quasi so ein ungeschriebenes, nicht Teil des Prozesses seiende Prinzip oder Standard. Also die Messlatte geht runter. Mhm. Für alle. Und ist das gut? Nein, weil ich glaube, du hast recht. Was bedeutet das? Es wird einfach nur noch Scheiße erzählt, bis so. Und die Frage aber, die man sich halt, glaube ich, dann stellen muss in jedem Kontext, weil es sich ja auch zyklisch wieder ändert, ne? Weil wir haben ja auch gesagt, so jetzt gerade sind wir so, ist man gefühlt satt von diesen Plakaten, also könnte jemand mit einem anderen Plakat jetzt irgendwie überzeugen. Ich glaube, was halt die Kunst ist, ist es, den Staat zu lesen aus Parteisicht und sich die Frage zu stellen, was ist denn der aktuelle Geist, so, was ist der Zeitgeist, ne, was sind so die Themen, was sind, weiß ich nicht, und was machen andere? Und ich glaube, man kann halt nicht im Vakuum quasi ein Parteiprogramm quasi vorstellen. Es geht ja eher darum, dass man sagt, hey, man hat seine Ideologie, seine Überzeugung und das sind seine Prinzipien. Und da muss man sich halt die Frage stellen, wie kann ich die Message denn vermitteln? Wie kann ich denn Leute von der Meinung begeistern, wie von, ne, von der Richtung? Und wenn andere das halt erfolgreicher machen, weil sie eben halt mit unfairen Tricks spielen, da war halt für mich die Schlussfolge, du kannst halt A, das einfach so beobachten und trotzdem deiner Linie treu bleiben, was dich ehrt als Person oder als moralisch überlegen, ja, aber wenn du am Ende des Tages verlierst und dann deine Meinung gar nicht mehr umsetzen kannst, dann hast du faktisch gesehen ja nichts gewonnen. Mhm. Und dann, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, da kannst du halt sagen, ja, aber ich lasse mich nicht auf dieses Niveau herab, fair, aber wenn du dann verlierst, dann hast du es aber zu gewissen Grad selbst auch nicht mit allen Mitteln probiert. Und ich sage jetzt nicht, dass es gut wäre, wenn alle quasi jetzt unfair spielen. Aber wenn dein Gegner unfair spielt, kannst du halt entweder zusehen und verlieren oder du kannst sagen, dann, oder spiel es, also mach es halt so smart, dass die Leute dir glauben, dass du den Leuten zeigst, dass die andere Person das schlecht macht. Ja. Und das gelingt halt ja nicht in der Form anscheinend. Mhm. Und da muss man halt einfach an seinen eigenen, wie soll ich sagen, seinen eigenen Fähigkeiten nochmal schrauben und sagt, fuck man, ich krieg's nicht hin, aber es ist so wichtig, dass ich es hinkriege, egal welche andere Partei du jetzt bist. Mhm. Und wenn du es halt eben gar nicht versuchst, einfach sagst, ja, ich mach das jetzt einfach so weiter wie bisher, das ist halt für mich eher so, dann weißt du, was die Konsequenz ist, nämlich du wirst halt dann nicht Mehrheit bekommen und dann, es ist so ein bisschen wie aufgeben in der Hinsicht und auch wenn es sich schön finde, aber es bleibt ja übrig, ist dann die Frage.
Ja, ich finde, die Gefahr ist dann noch so ein bisschen, was wir ja auch gerade quasi beobachten, dass dann ja auch zum Beispiel, ne, dann immer davon gesprochen wird, ne, die CDU versucht gerade die AfD wieder durch solche Sachen zurückzubekommen, dass sie halt irgendwie auch so polemische Sachen sagen und keine Ahnung, ohne es jetzt zu beurteilen. Das ist ja das, was so ein bisschen kritisiert wird. Du weißt halt, also die Gefahr ist ja, die dabei so ein bisschen besteht, dass dann vielleicht eine laute Minderheit es geschafft hat, den ganzen Prozess an sich zu ziehen und dreckig zu machen sozusagen. Ja. Obwohl das, sag ich mal, auf, sag ich mal, Deutschland-Ebene sind es vielleicht nur 20%. Aber diese 20% sind sich im Zweifel einig, dass sie diese eine Partei wählen wollen. Und die anderen machen sich Gedanken und dann wählen irgendwie 7% die, 8% die, 10% die, 15% die. Was ja fein ist, weil dann im Zweifel ja immer noch quasi 50, 60 oder in dem Fall eben 80% sozusagen, wenn wir es so aufteilen, eigentlich gegen diese Partei gestimmt habt. Aber in dem Prozess, wie es gerade ist, gewinnt dann trotzdem die Minderheitspartei, wenn die jetzt, sag ich mal, wir sagen, die hat eine eigene, also die ist, hat eine alleinstehende Meinung, die hat keine große Überschneidung mit den anderen Parteien, dann gewinnt diese 20% gegen die anderen. Das heißt, du kannst ja selbst taktisch nicht gewinnen als Wählerin und Wähler. Klar kannst du sagen, okay, wir wählen jetzt alle Partei X, damit wir auf jeden Fall mehr haben als die und die machen es besser als die. Klar kannst du das irgendwie auch so als Wählerin und Wähler quasi beeinflussen. Aber ich finde es irgendwie dreckig zu sehen oder ich fänd's unschön von außen jetzt zu sehen, dass auf einmal andere Parteien eben die Bandagen ausziehen und sagen, ja, okay, weil die erfolgreichen TikTok-Kanäle haben und damit irgendwie Leute abgreifen oder im Zweifel auch, weil Leute einfach Protest wählen, also weil wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute wählen jetzt die AfD aus Überzeugung X oder weil sie eben polemisch sind. Vielleicht sind das ja nur 5%, vielleicht sind die anderen 5% Rassisten und die anderen 10% Protestwähler sozusagen irgendwie. Das ändert nichts daran, aber dann weißt du ja gar nicht, welchen Kampf nehme ich denn jetzt an? Welche Bandagen ziehe ich aus? Also wen will ich denn eigentlich gewinnen oder wen will ich nicht? Und dann verlierst du im Zweifel mehr Leute, als du quasi gewinnst. Das wäre so meine Sorge.
Ja, aber das meine ich mit, du musst in der Lage sein, den Raum zu lesen, beziehungsweise die. Und da kannst du halt, und das ist das, was halt auf keinen Fall funktioniert, wahrscheinlich ist es zu sagen, ja, ich mache jetzt eine 180-Grad-Drehung von meiner ursprünglichen Meinung, um halt bestimmte potenzielle Fehler zu bezürzen. Mhm. So, es wird nicht, weil da gibst du hier die Form der Authentizität auf und sagst, ich bin jetzt so gern. Ach so, nur weil die Erfolg haben, nehme ich jetzt deren Meinung. Das funktioniert nicht, aber das ist, was du trotzdem hinkriegen musst, ist dir die Frage zu stellen, das klingt jetzt so banal, aber was wollen die Leute denn?
Absolut, ja, klar.
So, und wenn du diese Frage tatsächlich ehrlich beantworten kannst, dann sind das jetzt schon die besten Chancen auf
absolut.
So, dann muss es noch abgekauft werden. Und dann, wenn du das, und das ist halt die Frage, das ist das, was auch tatsächlich spannend ist, wie ich finde, ist, wenn du jetzt sagst, in irgendeinem Bundesland 20%, wie ist denn da die Verteilung? Ne? Sind es 20%, die wirklich sagen, ich finde das, was die sagen, gut? Oder sind es, wie gesagt, 10% von diesen 20% Punkten, die sagen, hey, also 50% sagen, hey, ich mache das nur als Protest, aber Protest wogegen? Und das ist halt die Frage. Mhm. Und ich glaube, da muss die Analyse einfach sitzen. Absolut. Und basiert halt darauf, wenn du sagst, ich glaube darauf, dass halt die meisten immer noch vernünftig sind und XY wollen, dann musst du halt eben sagen, sind wir bereit, eben das auch umzusetzen, sind wir bereit, eben, keine Ahnung, wieder Atomkraftwerke zu bauen oder nicht, wenn das die Menschen wollen. Ich nehme das als Beispiel, weil wir da aber drüber gesprochen haben. Und das halt so ein Streitthema ist, wo auch viele direkt sagen, oh, das ist ja aber rechts. Du denkst, nee, du kannst diese Meinung haben, ohne AfD zu wählen. Und das ist halt das, wo ich halt sage, du kannst halt nicht stur einfach sagen, das ist jetzt unser Parteiprogramm der letzten 50 Jahre, das wollen wir so. Du musst halt auch mitbekommen, was wollen die Menschen, die dich dann wählen, weil das ist ja faktisch, es muss ein gutes Angebot machen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern, ob man da schon quasi alles gemacht hat, ob man wirklich das, nochmal zurückkommt auf die Plakate, ob die Messages, die man sendet, auch den Empfänger treffen, und das ist das, wo wir zwei sagen, hey, wir wählen ja trotzdem was, also wir wählen ja trotzdem halt irgendeine, weiß nicht,
wir gucken. Pick
your favorite.
Nächste Woche werden wir sehen.
Genau, aber da muss man sagen, selbst wenn wir sagen, hey, wir haben das so reflektiert und sagen, ey, ja, keine Ahnung, ich wähle das und das, aber trotzdem spricht mich das ja gar nicht an, sondern ich muss mich jetzt da eingraben, damit ich quasi mir selber die Message raussuche, die ich eigentlich hören möchte, da merkst du halt so, da ist irgendeine Dissonanz, also das passt nicht so 100% zusammen, das harmoniert irgendwie auch nicht so. Und ich glaube, da würde ich halt gerade damit würde ich halt anfangen. Und wenn du dann merkst, so, hey, du hast die richtige Message, und die Leute fallen immer noch auf den Bullshit rein, dann würde ich halt sagen, okay, wie kann ich das denn smart spielen? Mhm. Aber ich glaube, ohne Message kannst du es nicht smart spielen. Ja. Und ich glaube, da ist das Problem tatsächlich eher.
Ja, da gehe ich auch 100% mit dir. Ja, absolut. Ja. Ja.
Also für, wenn ihr beraten werden wollt, meldet euch unter unserer E-Mail-Adresse, dann machen wir euch individuelle Plakate und Parteiprogramme.
Absolut.
Freihaus.
Wilmar.politik.
Wilmar.politik.
Ich kann dir noch zum Ende zwei witzige Sachen erzählen. Also eine coole Sache, eine witzige Sache. Wir fangen mit der coolen Sachen an. Ich habe am Sonntag, gestern, das erste Mal in meinem Leben Muscle-Up geschafft. Ich hab's
für Stepke.
Ja, ich hab's vorher ehrlicherweise nie so richtig probiert, außer mal so vor 3-4 Jahren und so. Und danach halt immer gesagt, ah, nee, ist irgendwie mir zu prollig und kann ich eh nicht und keine Ahnung, wie man das macht sozusagen. Und hab das jetzt, nachdem wir nach der langen Fahrt zurück ins Handwerk gegangen sind hier von Lübeck aus, habe ich einfach am Ende, da sind jetzt so neue Stangen, kein Mensch war da. Und dann dachte ich so, ich probier's jetzt einfach mal. Und beim ersten Versuch kam ich so hier hin und hab so gemerkt, okay, das kann funktionieren. Und auf einmal hat's funktioniert. Und nicht so dieses, wie man das früher macht, so, ein Arm,
jetzt rein
dazu und keine Ahnung was, sondern es hat richtig sauber funktioniert. Und da war ich ein bisschen stolz. Und da dachte ich, das kann ich nach 2 Stunden 18 nicht kurz schlecht erzählen, weil da ist nicht mehr unangenehm, weil keiner mehr da ist.
Was auch sowieso nicht unangenehm wäre.
Ja.
Also ich finde das ist ja auch nicht prollig. Weißt du, wie du das prollig findest?
Ja, ich glaube, das
ist athletisch.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so in deiner Kletterhalle, wenn du dann immer so, ne, du machst so deine Boulder und dann siehst du halt immer so die coolen Fitness-Dudes dann an den Stangen, da ihre Muscle-Ups machen und dann denkt man so, ja, das ist schon irgendwie cool, aber ich sehe mich da nicht so, dass die Leute mich angucken und dann so.
Du willst nicht mit denen assoziiert werden, du willst eher mit den coolen Kletterern.
Ja, ich glaube, das
Leute ist den coolen Kletterer.
Ich glaube, es sind mehr die Blicke. Ich glaube, es sind mehr die Blicke. Es ist, glaube ich, mehr so dieses, okay, ich mache da jetzt auch nicht irgendwie meine Breakdance-Moves so, sondern das mache ich in irgendeiner Ecke, wie? Wo ich so ein bisschen vielleicht trainieren kann, damit die Leute halt nicht gucken und denken, oh, was tut der da? Das ist, glaube ich, einfach diese Bühnenangst. Das ist gar nicht so dieses, dass ich die Leute doof finde oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, es ist mehr so dieses. Da gucken halt dann im Zweifel Leute hin.
So viel Aufmerksamkeit.
Genau. Das geht halt irgendwie nicht. Und die zweite Sache, die da mit reinspielt, so ein bisschen in dieses, was für weirde Sozialtraits ich da gepickt habe bei meinem Fallout-Charakter. Nein. Gute Serie. Also, wir haben jetzt hier im Haus wieder einen Aufzug. So, seitdem wir wieder hier wohnen. Und ich brauche Hilfe von dir. Als Sozialtrainer Willi, der für jede Sozialsituation gewappnet ist und immer die richtige Rat, den richtigen Rat zur richtigen Situation hat. Pass auf, wir wohnen hier im vierten Stock und dann steigt man immer wieder mit Leuten in den Aufzug, die man mittlerweile ein paar Mal gesehen hat. Manche sind völlig unbekannt, manche ist der Lieferandomann, manche sind die Hausmeister und so weiter. Und ich glaube, mit dem Lieferandomann und mit den Hausmeistern kriege ich es hin. Mit denen kann ich so ein bisschen smalltalken. Das funktioniert in irgendeiner Form. Aber mit den Menschen, die hier wohnen, ich kann es nicht. Selbst mit den Nachbarn hier, wenn wir zusammen in den Aufzug steigen, wir sind da eben beide, das war eben das Beispiel, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben, wir sind eben in diesen Aufzug gegangen, so eine Mutti von nebenan, und wir standen in dem Aufzug und haben so beide nicht mal das Handy rausgeholt, weil es uns zu unangenehm war, glaube ich. Aber wir haben beide so einfach vor uns hingestarrt und standen dann einfach so da. Und dann kommen wir unten an und dann sag ich so, ja, schönen Tag. Und wir lächeln uns so an, die Blicke gehen so nach oben, gucken uns an, sag so, ja, ja, dir auch, ciao. Und dann gehe ich so. Und das ist so schwer auszuhalten, diese Stille irgendwie. Aber ich sage ja auch nicht, und hattest du einen schönen Tag? Weil das interessiert mich nicht. Also sie interessiert sich auch nicht für mich. Also ist nicht böse. Also wir existieren hier einfach parallel. Aber irgendwie fehlt mir da jeder Anreiz oder jeder auch Einstieg für so ein Gespräch, das nicht weird wäre, weil es ja auch innerhalb von 2 Sekunden vorbei ist. Und man hat irgendwie keine Ebene, aber dieses, man steigt so ein, guckst, das fühlt sich an wie bei so Sci-Fi hier, so bei Blade Runner und so, dass so nach dem Motto, die Menschen sind nicht mehr da, die sind einfach nur noch in ihrer Welt und so, aber das ist gar nicht so gemeint, aber irgendwie, wie interagiert man in Aufzügen mit Menschen, wenn man die halt wirklich häufig sieht, nicht so beim Kaufhaus, wo ich mal Aufzug fahre, da will ich nicht kommunizieren mit Menschen, aber hier im Haus ist es schon awkward. Von beiden Seiten auch. Man merkt es so. Man lächelt sich zwischendurch auch mal so verschmitzt, irgendwie so verschämt irgendwie an und weiß nicht so, was abgeht und so. Es ist einfach ganz...
Also wenn ihr mein Buch kauft, da gibt es auf Seite, Kapitel 7 wird es erklärt, es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, diese Situation. Möglichkeit Nummer 1, man hat bereits eine gemeinsame Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann, um das Eis zu brechen.
Nicht
guter Einstiegspunkt wäre gewesen, wenn ihr jetzt so kurz nach dem Wiedereinstieg so, hey, ist bei euch wieder alles cool, ne? War aber
exakt, was hat die gemacht?
Der Wasserschaden auch so
letztes Mal. Ja, letztes Mal.
So, oder,
aber jetzt gab es keine mehr.
Jetzt habt ihr keine. Das heißt, manchmal ist das halt ganz cool, weil dann hat man, kann man ja auch so Sachen zuwerfen der anderen Person und sagt, ja, bei uns ist immer noch was nicht 100% und boah, wir sind echt gespannt, ne, bla bla bla, wir gucken das jetzt mal die nächsten Wochen, irgendwas. Mhm. Und dann kann die andere Person daraus was machen. So.
Exakt so war es quasi letztes Mal. Sehr gut, ja. Gut, guter.
Und da gab es aber nichts mehr, was noch einknüpfbar war.
Das war letztes Mal schon so, nee, wir sind wieder da, es ist jetzt wieder cool.
Aber das ist auch nicht so ein bisschen so Nähkästchen geplant. Ja, wir waren ja auch die letzten 3 Monate in diesem Airbnb-Ding.
Das haben wir letztes Mal quasi alles schon so abgehandelt. Die einzige Sache.
Alles schon
durch. Genau, das Einzige, was mir in den Kopf kommen könnte, und ist das Kind von Ihnen. Also, weil die hat glaube ich, ein Kind. Und ich weiß nicht so richtig, weil es manchmal auch nicht da ist. Und dann denke ich mir so, das ist die einzige Ebene, die ich hätte, dieses Kind.
Das ist echt ein bisschen komisch. Okay. Zweite Taktik ist, wenn man da nichts mehr hat, was man noch nutzen kann, ist es einfach, random Sachen zu erzählen über sich. Einfach komplett random.
Ich bin ja übrigens Lehrer.
Das wäre jetzt nicht der beste Einstieg, aber du steigst ein, hi, na, boah, ist bei euch, aber bei uns ist heute so warm in der Bude, keine Ahnung, ist das bei euch auch so krass?
Okay, oder, das ist nicht schlecht.
Boah, oder so, irgendwas einfach über dich preiszugeben, wo die andere Person darauf reagieren kann. Oder so, also Wetter ist immer super, ne, so, boah, heute voll das geile Wetter, so.
Na, auch raus, so.
Du gehst klettern, so. Keine Ahnung, so, warte, was könnte man noch so, habt ihr irgendwas, also, weißt du irgendwas?
Überhaupt gar nichts, was? Über keinen Menschen hier.
Gar nichts,
okay. Also, außer, dass ein Kind da ist. Wie alt ist ihr Kind?
Ja, was immer schwierig ist, wenn man aufs Kind direkt abzielt, so. Ich würde einfach irgendwas über mich erzählen, dann, wenn du halt sagst, du willst Bock auf Smalltalk, ne?
Ja, Bock habe ich ja nicht, aber die Situation verlangt es irgendwie so ein bisschen, weil sie so schwer auszuhalten ist.
Ja, ja.
Das ist das Problem. Aber ja, ich finde eigentlich deinen Punkt ziemlich clever. So dieses, wir wohnen ja im gleichen Haus und so, dass man halt irgendwie so sagen kann, so, puh, und beide sind ja auf dem Weg raus, darüber kann man ja schon connecten, so, ich fahre jetzt hier, aber ich sag ja nicht, ich gehe jetzt hier zum Lidl.
Boah, oder sowas so, boah, oder es muss irgendwas sein, was die andere Person irgendwie noch vielleicht nachvollziehen kann, sowas wie, boah, die Packstation, boah, habt ihr auch immer das Problem, ja, der Packstation ist immer voll. Ist gut. Oder so, boah, die Mülltonnen, ey, boah, mich kotzt das voll an. Das, ne, ich versuche hier extra mit Müll zu trennen und irgendwie sind Mülltonnen immer voll, weil alle über alles in eine Mülltonne werfen. Sich so über andere so ein bisschen abfuckt, genau. Ist natürlich doof, wenn sie das dann macht. Und dann
merkst du, das ist witzig, dass aber, dass man die Ebene, die man dann irgendwie findet, ist so ein Abfacken. So, dass man halt irgendwie sich über irgendwas gemeinsam aufregt, ist irgendwie ganz häufig dann das Ding.
So, oder man freut sich über irgendwas, so, boah, voll das geile Wetter heute, so. Punkt. Ich glaube, ich nehme heute mal das Fahrrad statt den Tesla.
Ich könnte nicht ich sagen. Was, ich glaube, ich könnte diesem Gespräch niemals ich sagen. Ich könnte immer nur sagen, so, bei uns ist es irgendwie sehr warm, wie ist es bei euch?
Habt ihr letztens auch dieses Geräusch gehört? Sowas.
Muss nicht
mal wahr sein.
Das ist richtig gut. Das sage ich jetzt allen.
Oder kommt ihr es am Wochenende? Boah, kommt ihr es auch immer mit am Wochenende? Ja, was denn? Ja, keine Ahnung, irgendwo hier im Haus.
XYZ. Ja, oh, das finde ich mega clever, dass man einfach Dinge erfindet, so dass man einfach sagt, das Geräusch. Und irgendwann habe ich das ganze Haus so, weil jetzt alle denken, sie hören irgendein Geräusch. Das finde ich sehr gut. Voll gut.
Und so gewinnt man Wahl. Genau. Ich fordere, dass die Hausverwaltung sich um dieses Geräusch kümmert. Am Ende existiert es gar nicht, aber du hast alle davon überzeugt, dass es das gibt. Und zack.
Zombieland.
So gewinnt man Wahl. Das Geräusch.
Ja, fantastisch.
Hört ihr auch immer diese Musik? Nee, was denn? Ja, dieses. Ja, hab ich schon nie gehört. Ja, achte mal drauf.
Nächstes Mal erzählt sie das dann. Hat sie dann angepasst und so weiter und so fort.
Ich hab das letztens auch gehört. Ich weiß jetzt, was du meinst. Ah, interessant. Ist mir ausgedacht.
Ja, das finde ich fantastisch. Vielen Dank. Es hat mir schon sehr geholfen. Ich werde es testen und dir das nächste Mal erzählen.
Ja, gut. Lass eine gute Review da bei Google. Diese praktischen für das Tipps. Buch. Ja. Alrighty. Gut, ich muss jetzt was essen, ich sterbe. Me too. Sonst.
Hunger,
okay, tschüss.